Heute ist der. Ach so. Heute ist der 27. Februar 2022. Wir haben 12.34 Uhr. Cooler Zufall mit der Zahl. 1234. Der Blick nach draußen zeigt erstaunlich gutes Wetter. Die Sonne scheint. Keine Wolke am Himmel. Es ist relativ kühl mit 8 Grad. Das weiß ich, weil ich vorhin den Müll rausgebracht habe und mit T-Shirt und bin fast erfroren. genau, ja. Sonntag und Sonntag ist der Tag. Habe ich irgendwas vergessen? Die Lokalität, nee. Wir sind im Cyberspace.
Im Wilmaverse.
Ich habe gestern kurz angefangen, um mal auf andere Gedanken zu kommen, habe ich mir einen Podcast angehört von Mark Zuckerberg. Der hat jetzt eine neue Strategie, der tritt jetzt bei so Podcasts auf als Gast und erzählt so ein bisschen. Und dann habe ich nach 10 Minuten ihn ausgeschaltet, weil ich irgendwie keinen Kopf dafür hatte. Das ist einfach so. Ich habe keine Lust, jetzt über das Metaverse zu reden. Das ist irgendwie, also es war einfach.
Ich glaube, vielleicht genau daher. Ich habe ein Video gestern Abend irgendwie auf Reddit gesehen. Da ging es darum, dass einer, da war auch Mark Zuckerberg auf einmal in so einem, sah wie ein Radiostudio aus tatsächlich, war vielleicht so ein Podcasting. Und da hat ihm der Host, hat ihm so einen Zettel gegeben, so.
Der Capture. Leider,
ja, genau.
Ja, das Sie ist genau der Podcast.
Okay. So, ja, dann, jetzt nehme ich dir deine Pointe, aber dann hat er ihm so einen Zettel gegeben. Nee, ich wollte, ich habe jetzt deine weggenommen, weil das ist ja schon ein ganz witziger Gag. Und das hast du mich drauf gebracht. Mit so einem Zettel, so nach dem Motto, ja, beweisen Sie, dass Sie kein Roboter sind. Und dann hat er ihm so rübergegeben, ne? Und dann so, muss er irgendwie Ampeln einkreisen oder so. Und das fand ich schon ganz witzig, als ich das so out of context gesehen habe. Und er war aber, glaube ich, ganz, also ich glaube, er hat das ganz witzig aufgenommen, ne? So, also ich glaube, das war so ein 20-Sekunden-GIF.
Das war auch das allererste, was im Podcast passiert ist. Okay. Das habe ich auch noch gesehen, das war so mit den ersten 2-3 Minuten. Er war erstaunlich normal.
Menschlich?
Ja. aber der Podcast, der Host ist super cool. Der Typ heißt Lex Friedman, ist so AI-Professor am MIT und hat quasi alle großen Persönlichkeiten irgendwie aus dieser Tech-Welt irgendwie schon einen Podcast gehabt.
Okay, Bill Gates und so weiter und sowas.
Ich meine, die relevanten Leute, Bill Gates ist.
Okay. Jetzt so Microsoft, Apple und alle so ein bisschen abgeknappt.
Ja, eher so ein bisschen nicht diese Big-Tech-Geschichte, sondern eher so diese zweite, dritte Stufe. Also so alle, die irgendwas so mit AI-Forschung machen. Elon Musk war ein paar Mal da.
Der hat die spannenden Sachen machen quasi und nicht schon die etablierten, iPhone 17.
Ja.
So.
Ja, und das Interessante war, das ist, glaube ich, echt eine coole Überleitung vielleicht, hat jetzt jüngst auch vor ein paar Tagen dann auch angekündigt, er wird demnächst nach Russland und die Ukraine reisen wollen, um dort quasi, weil er einen relativ großen Podcast hat, ich glaube über 1 Million Zuschauer im Schnitt.
Knapp hinter uns.
Ja, also so krass so groß, die will immer quatschen. Will er quasi dann auch nach Russland und die Ukraine und dann mit Leuten reden in diesem langen Format, weil er macht immer so 2 bis 5 Stunden Podcasts, was wir auch natürlich etabliert haben, was alle uns nachgemacht haben.
Jürgen. Absolut. Und, Tab 44, Bundestagswahl 2017.
Und das war jetzt so eine Ankündigung von ihm. Ich bin gespannt, ob er es macht oder nicht. Und er hatte auch lustigerweise mal Elon Musk letztens gefragt, ob er bereit wäre für ein Interview mit Putin. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Thema ist, ehrlich gesagt, aber
keine Ahnung. Die Frage ist, also welcher Top-Pick einfach so? 2 Weirdos an einem Tisch?
Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass alles, was vor 2 Wochen irgendwie noch zu dem Thema diskutiert wurde, ist jetzt ist nicht mehr aktuell, würde ich mal behaupten.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich merke das schon. Ich bin so voll von der Sonne, so, ach, es ist irgendwie schön und die Sonne scheint und ich bin irgendwie gut drauf und ich nehme das Ganze ein bisschen mit. Ne? Wir haben ja schon die ganze Woche so ein bisschen geschrieben. Und du hast ja auch schon im letzten Podcast erwähnt, dass du Homies quasi in Kiew, oder Homies, also Mitarbeiter, also Kollegen und /Homies so ein bisschen in Kiew quasi hast. Deswegen, wir haben jetzt ja Sonntag am Donnerstag so grob oder Mittwoch auf Donnerstag oder so, ging es ja quasi so ein bisschen los, oder? Wo es dann so ein bisschen eskalierter ist. Und im letzten Podcast wäre noch so warm. Ja, wir wissen nicht so genau, mal gucken. Ah, wir glauben, irgendwie ist es so weird, weil es bleibt keine große andere Wahl mehr, aber trotzdem glauben wir nicht, oder glaube ich nicht, dass es, oder ich glaube, wir beide haben es sogar gesagt, dass es irgendwie jetzt so richtig eskaliert und dann so Schnitt 3-4 Tage später Moment, das habe ich jetzt nicht so schnell irgendwie so erwartet. Und nur um so einen ganz kleinen Mini-Abriss erstmal drüber zu geben, spannend finde ich dann auch, wie schnell Dinge passieren und passiert sind jetzt, weil so nur um jetzt mal so klein, wir können das gleich immer so ein bisschen aufarbeiten, aber spannend finde ich so Tag 1 irgendwie, also Tag Donnerstag oder Freitag, Champions League Finale findet trotzdem in St. Petersburg statt. 2 Minuten später, nee, doch nicht, ist verschoben nach Paris. Russland vom Bundesmischen Song Contest wird trotzdem teilnehmen. 5 Minuten später, wird doch nicht teilnehmen. Was noch? SWIFT-Abkommen. Deutschland stellt sich dagegen. 2 Tage. Gestern, doch, irgendwie sind wir dabei. Und so, man hat das Gefühl, ich habe noch nie Politik so schnell agieren und passieren sehen, weil halt eben die Events auch so schnell passieren. Das finde ich so erstmal so ganz allgemein drauf geguckt, total spannend zu beobachten, wie dann wirklich Politik so nachts sitzen alle zusammen, am nächsten Tag gibt es wieder neue Ereignisse, okay, sie sitzen wieder zusammen, neue Botschaften gehen nach außen und so weiter. Das ist einfach so, im Unternehmenskontext würde man sagen, so agil auf einmal ist die Politik, dass so schnell Dinge passieren. Finde ich irgendwie ganz, ganz interessant zu sehen, dass dann das damit einhergeht. Ja.
Ja, ohne Scheiß, als wir letzte Woche zusammen saßen, wir noch, wie du gesagt hast, haben wir noch so spekuliert, was wird passieren und gibt es irgendwie einen Grund für quasi einen Einmarsch und einen Angriff. Und letzte Woche war ich felsenfest davon überzeugt, so, hey, das ergibt einfach keinen Sinn. Das wäre so das unmenschlichste, dümmste und barbarischste, was man jetzt machen kann. Wirklich einfach so aus dem Nichts, ohne wirklich einen Grund, einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt. Und 3-4 Tage später, genau das.
Und, und trotzdem haben wir ja gesagt, irgendwie ist ja so im Rücken, es ist so im Rücken zur Wand, dass irgendwas passieren muss, aber wir konnten uns nicht vorstellen, dass es so Gewalt wird irgendwie, ne, sondern eher
so rumgedroht. Vor allem, was mich so schockiert hat oder was auch überraschend war, in meinem Kopf war das so, okay, wenn dann irgendwie so an den Grenzgebieten wird halt so ein bisschen gekämpft, so wie das vielleicht schon mal passiert war. Ja, genau, irgendwie sowas. Aber dann halt quasi, ich weiß gar nicht mehr, welche Nacht das war, irgendwie die letzten Tage sind alle so ein bisschen verschwommen. Ja. Aber als es dann losging in der einen Nacht, war es auf einmal so, guckst am nächsten Tag auf die Karte und denkst so, hey, das war einfach, war knallhart, kalkuliertes Manöver. Gefühlt die ganze Karte ist irgendwie voll mit Angriffen. Also gibt ja immer diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie, es gibt so eine Webseite, die zeigt quasi jede Kampfhandlung oder versucht jede Kampfhandlung
auf die Karte. Bombenanschlag und sowas.
Genau. Und dann war es auf einmal so, okay, das. Ich finde es halt irgendwie, also es ist auf so vielen Ebenen einfach falsch, quasi 3 Tage vorher noch zu sagen, nee, wir werden auf gar keinen Fall angreifen. Und dann machst du es einfach. Das ist so, dann sag's halt vorher an, irgendwas, aber keine Ahnung. Also es war irgendwie dann doch. Also ich hab's vor der Woche nicht kommen sehen. Oder Scheiße, und dann auf einmal.
Ja, genau, und wie du richtig sagst, nicht in dem Ausmaß, das hat ja fast schon so Drittes Reich, Blitzkrieg ähnliche Dinge, so ein bisschen, so wirkt das ja so, es ist ja so wirklich so sehr, wie du sagst, sehr kalkuliert, sehr geplant, komplett. So okay, das ist unser Ziel, wir haben das vor und so weiter und so fort. Die Gefahr ist immer, also ja, um direkt dann so ein bisschen daran einzuknüpfen, spannend finde ich dann immer, ne, wir haben ja beide, glaube ich, relativ viel verfolgt und viel uns auch reingenischt in verschiedene Twitter-Feeds und Reddit-Foren und keine Ahnung was. Und weil du eben meintest, ne, barbarisch und so, finde ich auch immer spannend. Es ist immer ganz schwer einzuschätzen, was ist dann wirklich jetzt passiert und was nicht von hier aus. Deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, so dieses, wie du sagst, so eine Karte, wo du weißt, okay, Kampfhandlung, das ist erstmal so gegeben und alles, was dann im Detail passiert, weil dann gibt's die Einmeldungen, die sagen, ja, die sind in ukrainischer Uniform da reingegangen, die einen sind mit irgendwelchen weißen Flaggen reingegangen und haben dann irgendwie schlimme Sachen getan und so. Und du weißt nicht, was jetzt wirklich da so passiert. Ich glaube, das ist auch eben so ein, da ist es, glaube ich, ganz schwer, auch medial eben zu sagen, ja, das kann man sich vorstellen. Gut, vorstellen kann man sich mittlerweile irgendwie alles. Aber ich glaube, das ist so eine Ebene, die ist dann auch ganz schwer, ob man die jetzt glauben kann oder nicht. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass einfach, ja, das Krieg da herrscht und dass Dinge passieren, die wir uns halt nicht vorstellen können. Genau, ja.
Ja, und was halt vielleicht anders ist als sonst bei irgendwelchen Kriegen, ich meine, wir hatten ja zahlreiche in den letzten 20, 30 Jahren. Und die waren halt irgendwie weit weg und irgendwie hat man keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen keinen Bezug dazu. Das war einfach, und es geht ja auch gar nicht darum, das jetzt zu vergleichen, nur diesmal war es irgendwie so, dass ich aufgrund eben der Bekannten, Freunde, wie auch immer, Kollegen, auf einmal so live dabei war irgendwie in so WhatsApp-Gruppen oder bei Facebook und so. Dann, du schreibst mit den Leuten und dann heißt es auf einmal, hey, wir fahren jetzt aus der Stadt. Mhm. Und dann ist so, okay, dann musst du dir einfach vorstellen, wie da einfach Menschen, also es war, also ich hab's einfach so wie so, als würdest du live mitgenommen werden, mitgenommen werden worden.
Ja, wie ein Twitch-Stream quasi, so ein bisschen, als würdest du so ein Live-Thread. Ja.
Und das war so, das ging mir so da, weil ich auf einmal dann mitbekommen habe, so, okay, warte mal, was sind das denn für eine Entscheidung, die du treffen musst dann plötzlich? Also du hast quasi, du wachst auf oder bist nachts wach geworden mit dem Wissen, okay, wir werden angegriffen oder es fängt jetzt an. Das heißt, du musst blitzschnell eine Entscheidung treffen, was mache ich jetzt? Packe ich meine Sachen und hau ab? Schließe ich mich dem Kampf an? Oder
schließe ich mich ein und hoffe, dass alles an mir vorbeigeht.
Ja. Die Entscheidung musst du für dich treffen, die Entscheidung triffst du für deine Verwandten, deine Freunde, deine Familie. Versuchst die im Zweifel zu überreden oder auch nicht. Je nachdem, welche Situation gerade vorherrscht bei dir. Dann muss es auch schnell gehen, weil du nicht weißt, okay, was passiert gerade. Du kannst nicht überblicken, wo gerade Risiken sind und wo nicht. Ich glaube, was viele anfangs gehofft haben, ist, wir fliehen in den Westen, weil da interessiert sich keiner für, in Anführungszeichen. Dann bist du im Auto und hörst wahrscheinlich im Radio oder wie auch immer und bekommst irgendwie mit, dass auf einmal auch im Westen Flugangriffe stattfinden. Das heißt, dein Plan B, wenn das dein Plan B war, ist auch nicht mehr so ein valider Plan B. Das heißt, all diese Entscheidungen, die musst du innerhalb von 24 Stunden für dich treffen und mit den Konsequenzen dann leben. Und das jetzt so mitzubekommen, wie dann, also die Freunde von dir im Auto sitzen und schreiben, hey, wir sind gerade dort und sieht schlecht aus, wir kommen nicht mehr über die Grenze oder auch hier finden Kampfhandlungen statt, obwohl es eigentlich sicher sein sollte, was es dann aber doch nicht mehr ist. Das einfach so mitzubekommen ist, du sitzt da und wartest die ganze Zeit auf eine Nachricht, denkst dir, okay, was passiert jetzt? Lebt ihr noch? Und das ist fucking schrecklich. Das ist einfach, das ist einfach anders als sonst, würde ich sagen. Also,
Ja, ich überlege gerade, eigentlich verrückt und irgendwie, da merkt man wahrscheinlich, wie die persönliche Involvierung irgendwie da eine riesige Rolle spielt. Weil ich denke gerade mal so ganz, ist mir jetzt gerade eingefallen, als du es gesagt hast, denkst du zurück, wir hatten ja auch damals in unserer Klasse einen syrischen Flüchtling, glaube ich. Und und irgendwie gab es ja auch schon Flüchtlingsklassen, die ich unterrichtet habe und so. Und so blöd das klingt, dass irgendwie ist ja der menschliche Geist dann so einfach, dass er dann manchmal so sagt, ja, das sind so Label, Flüchtlinge, die sind aber hier und jetzt ist ja alles in Ordnung, jetzt kann man sich hier Mühe geben, dass es denen besser geht. Klar weiß man, ne, keine Ahnung, so ganz klischeehaft gesprochen, du machst mit denen jetzt nicht den Ausflug ins Schwimmbad, weil die wahrscheinlich auf dem Wasser schlimme Dinge erlebt haben und so. Ja, das ist alles so wie so ein gemaltes Szenario, so nach dem Motto, du hast so eine Geschichte, so, ja, es ist so und so, es ist passiert, deswegen verhalten wir uns jetzt hier so und deswegen ist alles cool. Und ich kann dir auch gar nicht so richtig sagen, warum sich das gar nicht näher angefühlt hat, obwohl man faktisch mit diesen Leuten zu tun hatte oder immer noch hat. Ne, es gibt ja immer noch Leute, die jetzt auch bei mir in der Förderschule sind und so, die faktisch Geflüchtete gerade sind. Und trotzdem fühlt es sich so viel weiter weg an. Ich vermute, weil es dieses Europa-Ding ist. Also weil man wirklich so das Gefühl hat, so, ach, die Ukraine, hä, die sind doch Teil, also so in meinem Kopf, ne, wenn du jetzt nicht drüber nachdenkst, denkst du, ja, die sind Teil der EU, die sind Teil der NATO, das ist so gegeben, aber dann merkst du, ach nee, ist ja gar nicht so. Ach ja, okay, aus den und den Gründen ist das nicht so. Ah, okay, interessant. Wohingegen so der Nahe Osten, den man ja immer dann so betitelt, gefühlt, seitdem wir klein sind, ist da dann irgendwie, ja, da ist irgendwie Krieg, das ist so, das klingt so völlig absurd, aber es ist so normal, dass das da so ist. Das soll das gar nicht beschönigen oder sonst irgendwas. Aber so wie Gazastreifen, sind so diese Namen, die hört man immer. Irak, Iran, Saddam Hussein, große Nummer und so alles hat man so mitverfolgt. Und das war mehr wie wenn man so eine Dokumentation sich quasi anguckt, die läuft immer so nebenher. Und das jetzt, fühlt sich näher an. Aus, wie gesagt, verschiedenen Gründen, glaube ich. Ja.
Und ich glaube, das sollte auch irgendwie jedem klar machen, was, dass sich so, wie soll ich sagen, Ereignisse, die in der Welt stattfinden, sich für Menschen auch unterschiedlich anfühlen, unterschiedlich wahrgenommen werden. Und das finde ich, das finde ich irgendwie faszinierend, gleichzeitig auch traurig und schrecklich, weil es fühlt sich so komisch an, wenn du weißt, da sitzt irgendwer anders auf diesem Planeten Und für den ist das gerade, der sagt vielleicht, die Person denkt sich, ja, das ist genau das Richtige, was gerade passiert. Und denkt sich, hä, wie kann das sein?
Ja, also, ja,
wie verblendet kannst du gerade sein? Und ich glaube, das ist auch dieser Urkonflikt gerade, der da herrscht. Auf der einen Seite hast du irgendwie Russland, wo eine komplett andere Medienlandschaft herrscht, wo komplett andere Informationen verbreitet werden. Und
eine andere Geschichtsdarstellung und so. Also, ne?
Komplett. Ja, und wenn du da gibt es auch teilweise so, jetzt kannst du alles anzweifeln, aber wenn du da Leute fragst, irgendwelche Reporter von irgendwelchen Medienhäusern, die so Leute auf der Straße fragen, dann hörst du alles von, ich finde das schrecklich, es sollte nicht sein, was passiert da, bis hin zu, ja, das ist doch völlig okay, wir wollen die von den Nazis befreien. Also diese komplette andere, verzerrte aus meiner Sicht, Sicht auf die Dinge, ist irgendwie unvorstellbar. Aber es ist so. Genau wie, ne, und das Beispiel mit uns von früher, mit der Schulzeit und eben die anderen Kriegsschauplätzen auf der Welt, ist eigentlich gut nachvollziehbar, weil für uns war das auch komplett verzerrt. Wir haben das nicht als das gesehen, was das damals war. Und tut es vielleicht heute nicht. Und denken, hä, ja, keine Ahnung, was war das? Irak, Iran, Afghanistan, hä, keine Ahnung. Das ist
nicht alles ein Land, ja.
Ja, aber auch da sind wir diejenigen, die komplett ein verzerrtes Bild haben. Und jetzt ist für uns aber die Situation in der Ukraine so glasklar und die halbe Welt geht auf die Straße und sagt, hey, das ist falsch, hört auf damit. Und ja, und dennoch gibt es Leute auf dieser Welt, die das anders sehen. Und das ist irgendwie komisch. Also das ist schwer zu akzeptieren, dass es so ist. Und
Lass uns da gleich mal kurz zu den Menschen kommen. So, wie kann das sein? Aber was mir gerade noch, weil wir gerade bei den Gründen so ein bisschen sind, warum fühlt sich das anders an? Ich habe auch das Gefühl, vorher ging es immer um den Krieg gegen den Terror, so, ne? Also so für uns, wie gesagt, jetzt für unsere Generation. Die ältere Generation haben schon noch ganz andere Sachen und Kalter Krieg und so, das gab es ja für uns nicht. Das existierte ja für uns nicht, sondern nur in der Geschichte. Und ich glaube, so ticke zumindest ich, dass bei diesem Krieg gegen den Terror und so, das hat auch schon vielen Menschen Angst gemacht, ne, so dass man nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gegangen sind, manche und so weiter und so fort. Aber da war ich so. Das ist so wie so im Lotto spielen, so Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es war so, ja, das wird mir nicht passieren. So, ich lasse mir jetzt nicht von so Angst von, okay, eins von einer Million kann dir was passieren, lasse ich mir jetzt keine Angst machen. So habe ich da getickt und kann das auch total nachvollziehen, wenn andere es anders sehen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt sind wir ja, wir reden ja jetzt gerade nicht von irgendwie Terrorismus oder Anschlägen oder sonst irgendwas oder klein im Nordkorea, wo man denkt, what the fuck ist eigentlich Nordkorea? So, sondern man redet halt irgendwie von Russland, man redet von, ach ja, stimmt, dieser schlafende Riese, was ist eigentlich mit China? Man auf einmal kommt so, okay, was wir letzte Woche geredet haben, so, ne? Amerika auch nicht mehr so richtig stark, ist es gerade wieder so ein Westen gegen Osten? Ist es jetzt so ein, hey, die liebe NATO und die liebe EU fahren so voll Willy-Max-Style, wir wollen eigentlich Frieden, warum sollten wir überhaupt noch Militär haben? Sollten wir nicht einfach komplett alle Gelder abziehen? Sollten wir nicht einfach nur gucken, dass wir irgendwie Wirtschaft, Kultur und das irgendwie leben? Und dann kommt auf einmal jemand, der so gefühlt aus der Steinzeit, so sage ich mal so ein bisschen übertrieben, der sagt, ja, Kultur, Schmultur, ich habe hier meine große Keule, wenn ihr ein Problem habt, dann könnt ihr da auch nichts mehr mit anfangen. Und auf einmal ist man so, ja, stimmt. Scheiße, es ist tatsächlich wie in Civilization und den ganzen Spielen. Du kannst die ganze Zeit übelst auf deine Wirtschaft pumpen und keine Ahnung was und kannst dann tolle Verträge aushandeln. Wenn dann aber die andere Macht sagt, nee, ich spiele hier auf Kriegssieg und ich spiele auf Eroberungssieg, dann hast du ein Problem. So, und genau das ist ja gerade das, ne? Die Frage ist, weswegen auch diese ganzen NATO-Probleme gerade sind, so, und Polen jetzt ja dann auch die Frage ist, ne, was passiert mit Polen und so. Wird das quasi stoppen? Was ist, wenn jetzt das funktioniert, der Plan? So, ist es dann so ein klassisches Operante-Konditionierungsding? Naja, dann kann ich ja auch weitermachen, weil wer soll mich eigentlich stoppen? Muss man dann jetzt doch stoppen mit Militärgewalt und keine Ahnung was? Und auf einmal macht man sich so Gedanken, die für mich so weit weg waren, dass ich so dachte, was? Man braucht Militär noch? Es gibt noch dieses Kriegding, Soldaten sind noch ein Ding und nicht irgendwie Informationskrieg und Drohnen und whatever, sondern es ist so, okay. Ganz neue, also neue Gedanken tun sich da nochmal so auf, die man dachte, dass man die vielleicht gar nicht mehr denken müsste oder würde. So.
Ja. Ja, 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 genau das. Und was ich so. Es ist verrückt, was es mit einem macht. Also, wenn man jetzt auf einmal dann doch irgendwie diese Angst verspürt, und ich glaube, das haben viele jetzt gerade, dass sie Angst davor haben, dass auch Krieg jetzt im eigenen Land herrscht, nicht nur in der Ukraine, was immer noch weit weg ist für uns, von 200 Kilometern. dann, also das, was ich gesehen habe, ich habe mir dann erstmal, also das habe ich in den letzten Tagen gemacht, ich habe mir quasi alle Social Networks dieser Welt irgendwie angeschafft wieder, habe mich überall wieder also, eingeloggt, Facebook, Willi TikTok, ist wieder
bei TikTok,
Instagram, alles, YouTube, alles irgendwie angezapft, irgendwie um so Informationen zu kommen. Und wie krass auf einmal tatsächlich auch diese, also teilweise dann nicht ernst zu nehmen, aber teilweise auch doch, wie viele Leute auf einmal sagen, hey, ich habe Angst vor einem Dritten Weltkrieg und ne, wie schnell das dann irgendwie in den Köpfen auf einmal so als Option gesetzt war. Ich glaube, das ist dann wiederum dann jetzt diese ganzen Anschlussfragen dann für sich zu stellen, so nach dem boah, was mache ich dann und brauchen wir Militär und warum haben wir kein Militär? auf einmal war die Perspektive komplett eine andere. Also von, hä, was ist ein Soldat zu, hey, warte mal, haben wir überhaupt welche? Was ist los? Warte mal, was? Auf einmal, der Horizont hat sich auf einmal eine ganz andere Richtung geöffnet, was ich überhaupt nicht gut finde, aber die Angst lässt einen dann doch diese Gedanken da durchspielen. Und das hast du in sozialen Netzwerken sofort gesehen. Ich weiß nicht, wie häufig der Hashtag WW3 oder World War oder was auch immer auf einmal es war. Klar, du kannst einfach sagen, die Hälfte davon oder 80% davon ist einfach nur,
weiß ich nicht, die Reitenwelle.
Thema so.
Ja, genau. Also, aber negativ gesehen, also gar nicht, weil
komplett
sie jetzt heucheln oder so, sondern man ist dann so angezündet und ist so, oh Gott, auf einmal so. Das ist jetzt aber nicht so, ich empfinde tief in mir wirklich Sorge, aber ich glaube, ja, es gab trotzdem genug,
die das aber sagen. Aber viele Menschen, die sich dann auch vielleicht gar nicht äußern, aber das so
insgeheim
für sich selbst dann innerlich austragen, ist dann sich die Sorge da so, fuck, was passiert, wenn morgen eine Bombe hier über mir explodiert? Und das ist auf einmal, sie sagen, so eine 180-Grad-Wendung in der Art und Weise, wie du auf die Welt blickst. So von wegen, es ist ein friedlicher Ort, meine größte Sorge ist, was esse ich morgen Mittag, zu, fuck, was mache ich eigentlich, wenn der Krieg vor meiner Haustür ausbricht? Und und ich glaube, das ist nochmal auch wiederum anders, ne? Wenn Krieg irgendwo viele, viele tausende Kilometer weit weg von einem stattfindet. Und es ist so auch so schön geframed als, weiß ich nicht,
Krieg. Das ist ein guter Krieg.
Krieg gegen den Terror, so. Keiner weiß, was wirklich abgeht. Berichterstattung war so 2 Tage lang aktuell, danach fadet das so raus. Und jetzt ist es so, und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ne? Vor 10 Jahren, 20 Jahren, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber gab es Instagram nicht, da gab es kein TikTok, da gab es kein Live. Und jetzt siehst du halt teilweise Soldaten, wie sie einfach Kriegshandlungen filmen und live stellen. Das heißt, du hast einen ganz anderen Einblick ins Geschehen. Du bekommst quasi viel näher mit, was abgeht. Du hast nicht nur den einen Reporter, der in der Tagesschau kurz berichtet, sondern du hast teilweise Leute, die vor Ort die Handykameras draufhalten. Und das heißt, du bist irgendwie auch in der Hinsicht näher dran und fühlst es eher mit.
Total.
Und ich glaube, das macht natürlich Angst, weil das, was du da siehst du, hast vielleicht vor 10, 20 Jahren an anderen Kriegsschauplätzen einfach nicht gesehen. Außer du warst auf 4chan unterwegs oder so. Aber das
da möchte keiner sein. Ja. Und genau, und gleichzeitig damit einhergehend, ne, mit diesem überall, jederzeit ist quasi ein Handy und kann gefilmt werden. Gleichzeitig kommt dann immer dieses, ne, was ich ganz am Anfang schon versucht habe einzuleiten, dass die Sorge vor irgendwelchen, sag ich mal, Fake News, so nach dem Motto, ne, von beiden Seiten, dass du halt immer so sagst, so, okay, ist das jetzt so, will man da jetzt nur noch mehr Panik schüren, damit mehr Unterstützung kommt? Willst du mit dem anderen noch mehr Feindbild schüren und so? Und generell, das ist so, ne, deswegen, diese Bilder sind total, ich finde die wichtig und dass man Zugang zu denen hat. Aber ich finde es, glaube ich, auch gut, dass es, also ich glaube, es muss sich auch nicht jeder angucken. So, ich glaube, genau, also ne, es ist so, es ist, wie wir letzte Woche so ein bisschen schon haben, so dieses, dass du an alle Informationen immer drankommst, hat viele super tolle Vorteile. Aber ich glaube, dass wenn man nicht gut damit umgehen kann oder wenn man das gerade sich nicht das Gefühl hat, okay, ich will diese Emotionen und will da irgendwie live dabei sein, sondern ich hätte gerne die Sekundärquelle, ich hätte es lieber gefiltert durch, keine Ahnung, sinnvolle Podcasts, die irgendwie sich mit Geschichte auskennen, nicht so wie hier, oder durch Tagesschau, whatever, ist es ja vollkommen fein. Und weil eben noch damit einhergeht, dieses, kann ich jetzt wirklich leisten, die Quellen zu prüfen? Oder sehe ich dann, das kann ich ja bei mir sehen, ne? Wenn du dann irgendwie so hast, Kyrillisch, darunter ist ein Video und du siehst das Video und denkst dir, keine Ahnung. Und dann 3 Kommentare darunter, ja, das ist ein Video von vor 30 Jahren, keine Ahnung, whatever. Und denkst so, was ist jetzt die Lüge? Das Video, der Kommentar, ist es also so, ne? Was ist real und was nicht? Und das ist, finde ich, dann auch ganz spannend zu sehen, wie schnell man dann eben da reinkommt und auch an allem auf einmal zweifelt und dann immer so denkt, auf welche Quellen beziehen wir uns, weil das eben alles auch so schnell ist, ne? Wir haben jetzt wir haben jetzt Sonntag und es ist Donnerstag quasi, so habe ich das Gefühl, war so dann relativ viel. Da hat ja auch kein, die Einordnung findet ja nicht statt. Es ist ja eher Live-Ticker auf Live-Ticker auf Live-Ticker auf Live-Ticker. Wenn da irgendwas falsch ist, das geht sofort unter, aber die Information bleibt trotzdem im Zweifel in deinem Kopf hängen und denkst, wie, keine Ahnung, Kiew wurde schon völlig zerstört. So, und dann denkst du so, nee. Und dann einen Tag später merkst du, ach nee, war gar nicht so, okay. Und das finde ich auch noch, das finde ich auch, genau wie du richtig sagst, noch eine ganz andere Sache wie vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, ne? Da hast du vielleicht so Found-Footage von diesem Special-Einsatz-Team, das dann irgendwie da nach Osama Bin Laden gesucht hat oder whatever. Aber das ist so, ja, das, wie gesagt, du hast dann so dieses,
es ist auch kleinen Trupp
weit weg, genau.
Es ist ja auch kuratiert. Das heißt, irgendwer hat sich überlegt, oh, dieses Ding sollten wir jetzt irgendwie zeigen, so, wer auch immer.
Genau.
Jetzt ist es einfach unkontrolliert. Und ich glaube, eine der wichtigsten so Erkenntnisse oder Merksätze für das 21. Jahrhundert ist, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alle Nachrichten des Weltgeschehens in Echtzeit aufzunehmen. Also unsere Psyche kann das gar nicht auf Dauer. Das funktioniert nicht. Was nicht heißt, man sollte jetzt wegschauen. Im Gegenteil, ich glaube, man sollte sich dann, wenn man das möchte, sich auch dann mit den Sachen auseinandersetzen und für sich selbst schauen, was kann ich glauben, was nicht. Ich glaube, die Aufgabe nimmt einem auch keiner ab. Also ich glaube, das muss man für sich selbst bewerten. Ne? Und ich finde, das ist, wie du gesagt hast, legitim zu sagen, ich verlasse mich auf bestimmte Quellen oder ich gucke selber und vertraue ich Übersetzern, vertraue ich Kommentaren und so weiter. Was für mich gerade super spannend ist, und das hat man auch nicht immer, das ist auch ein Unterschied vielleicht zu den anderen Kriegen, die irgendwo anders stattfanden. Jetzt, ich für mich persönlich kann einfach auf beide Seiten blicken und mir das quasi in der Originalsprache in beiden Seiten anschauen. Das heißt,
das ist echt cool, ja.
Das ist irgendwie faszinierend. Selbst ukrainisch verstehe ich sehr okay, würde ich sagen. Also selbst die Hälfte locker verstehe ich, wenn ich jetzt, ich habe hier so Ansprachen vom ukrainischen Präsidenten angeguckt und ich muss sagen, gut, mit Untertitel, das hilft, aber es ist eher so, du checkst es und dann checkst du nochmal gegen mit den Untertiteln. Was auch interessant ist.
Wie kann man sich das vorstellen, den Unterschied zwischen Russisch und Ukrainisch? Ist das
Niederländisch-Deutsch
also,
vielleicht?
So ein bisschen so grob, kann man es so grob. Okay, danke. Ja.
Sorry. Und was wiederum dann spannend ist, wenn, und ich bin halt super tief abgetaucht, alles angeguckt, was ging. Und interessant sind teilweise dann die Sachen, die gefilmt werden, wo dann tatsächlich dann Soldaten aufeinandertreffen. Sich dann auf Russisch zwangsweise unterhalten, weil die meisten Russen können kein Ukrainisch und andersrum eher schon. Das ist dann immer interessant, die Gespräche mitzubekommen, wenn dann tatsächlich Soldaten sich gegenüberstehen und sagen, ey, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Und teilweise und eine Sache, die ich rauspicken wollte, die ich für mich persönlich sehr interessant fand und sehr wichtig fand und auch smart fand, ist, was ich häufig gesehen habe, ist, dass wenn es dazu kam, dass ukrainische Soldaten russische Soldaten quasi gefangen genommen haben, dann haben die teilweise, sind hingegangen, haben die gefilmt, haben gesagt, wie heißt du, wer bist du, wann bist du geboren, wo kommst du her, hast du Eltern, hast du irgendwelche Verwandten, und haben teilweise diese Videos dann verschickt an die Eltern oder an die Verwandten.
So nach dem Motto, ey, der ist nicht gefallen, der kommt jetzt erstmal nicht wieder, aber dem geht's gut.
Ja, aber auch mit der Message, so nach dem Motto, hey, guck mal, was hier gerade passiert, euer Sohn wurde hier hingeschickt in einen Krieg, der keinen Sinn ergibt, der komplett schwachsinnig ist, der sinnlos ist. Und ihr habt eine Story erzählt bekommen im Fernsehen, die wie folgt war. Und hier vor Ort ist es aber nicht der Fall. Und euer Sohn ist jetzt hier. Wir tun ihm nichts. Und wir halten.
Genau.
Also, aber so nach dem Motto, hey, guck mal, was wirklich passiert. So nach dem Motto, so eine Propagandastrategie. Also nach dem Motto, hey, wir zeigen euch jetzt mit unseren Mitteln, die wir haben, nämlich mit einer Handykamera und einem Internetzugang, was wirklich passiert. Und ne, hier ist euer Sohn, er bestätigt euch das, er weiß auch nicht, warum er hier ist. Fand ich einen sehr smarten Zug zu sagen, wir drehen das jetzt mal um und versuchen quasi die Informationen zurückzuspielen, damit eben in Russland den Leuten auch bewusst wird, hey, warte mal, es gibt keine Nazis in der Ukraine, warte mal ganz kurz, es gibt doch keine Unterdrückung oder keine Genozide, warte mal, das stimmt alles nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da quasi diese Informationen dann auch so fließen, dass sich die Leute in Russland auch ein eigenes Bild machen können und nicht nur sagen, ich gucke Staatsfernsehen und ich glaube einfach alles, was dort gezeigt wird, sondern hey, warte mal, ich kriege jetzt auch live mit, was da passiert. Und dafür finde ich halt das ist ganz gut, dass es alle Informationen quasi gibt, ungefiltert. Weil gäbe es die nicht, ne? Oder gäbe es diesen Filter, das ist sehr leicht zu sagen, naja, das ist ja auch Propaganda des Westens oder was auch immer. Oder Propaganda der Ukraine. So, und jetzt ist es so, hey, das sind einfach Handyvideos. Also klar kannst du immer noch unterstellen, das ist irgendwie gefaked. Es sind
bestimmt auch im Zweifel welche dabei und so, aber wenn du mehrere und das ist quasi häufiger und so und das, du erkennst vielleicht nicht nur einen, sondern zwei, drei Leute, dann bist du so, okay, so langsam komme ich vielleicht ins Grübeln, ne?
Ja, also du hast überhaupt die Chance quasi, die andere Seite zu sehen, oder?
Ja, genau.
Ja. Ne? Und ja, das finde ich ganz, also ganz wichtig irgendwie gerade, dass es das gibt.
Ja, gerade weil man sich das, finde ich, also ich merke das gerade, dass in meinem Kopf immer diese ganze Fake-News-Sache so viel präsent ist durch diese ganze Trump-Putin-Nummer jetzt auch und so weiter. Jetzt habe ich den Punkt, glaube ich, vergessen, aber nee, es ist wurscht. Also nur nochmal, um das zu unterstreichen, ne, dass diese Live, diese Kleinigkeiten eben in großen Auswirkungen haben können. Das Problem ist immer genau, dass ist vielleicht die Leute, die es glauben sollten, dann Zweifel nicht glauben, so, ne? Also, wie wenn du sagst, ne, hier, wir haben irgendwie unser westliches Medienbild und so, und denkst du so, ja, ich glaube eher dem anstatt dem anderen und also diesem, warum soll ich dem Handyvideo glauben? Ich vertraue doch meinem Staat. Und die Leute, die quasi ihrem Staat trauen, ist die Frage, wie viele Beweise in deren Gesicht gedrückt brauchen die, damit die wirklich dann sagen, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich das wirklich glaube. Deswegen, wie du sagst, wenn es wirklich auf diese Art und Weise, wie du gerade gesagt hast, ist das ja schon sehr, sehr deutlich. So nach dem Motto, das ist dein Sohn. So, glaubst du dem jetzt oder glaubst du ihm nicht? So, es ist jetzt nicht irgendein aufgemachtes Video mit, hey, die Ukraine, hier sind irgendwelche Bombenanschläge und du siehst gar nicht, ob das hier wirklich eine Stadt ist oder keine Ahnung, sondern das ist ja sehr direkt.
Ja. Und, halt und ich glaube, die Summe macht's, ne? Also wenn du jetzt mal und keiner weiß wirklich, wen was erreicht. Das kannst du nicht steuern. Du als Individuum oder als wer auch immer kannst nicht im Zweifel, außer du bist der Soldat, der gerade den anderen gefangen hält und sagt, ich gib die Handynummer deiner Mutter ein und ich schreibe mal FaceTime sie jetzt. Also abgesehen davon kannst du es ja nicht steuern, wen erreicht welche Information. Aber das ist kein Grund, eben diese Information nicht nach außen zu geben. Und ich habe lange für mich selber gegrübelt so, bringt das was gerade, irgendwas zu liken auf Social Media? Bringt es was, irgendeinen Retweet zu machen? Bringt es was, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren? Und mein erster Impuls war, nö, also wer hat denn was davon? Und dann habe ich drüber nachgedacht, dachte mir, okay, warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt jemand bin in Russland und ich weiß nicht, was ich glauben soll, was, glaube ich, vielen Leuten so geht, auch, wie gesagt, auch nachvollziehbar, ne? Also nach dem Motto, wenn, ne, du bombardiert bist von widersprüchlichen Informationen oder nur eine Seite hörst, dann
exakt, bleibt du in einem kleinen Dorf groß geworden bist, das vielleicht jetzt auch nicht die große Stadt ist und so.
Ja, und ich rede jetzt wirklich nur von den normalen zivilen Menschen. Ich rede jetzt nicht von der Regierung, sondern wirklich von Menschen wie die und mir, ne? Wir sitzen da und so. Und wenn diese Menschen aber, wie auch immer, an die Informationen kommen, das weiß ich nicht, in Berlin, in Paris, in Georgien,
Estland, Litauen.
In Israel, wo auch immer, Menschen auf der Straße und alle sagen, hey, nein, wir unterstützen die Ukraine, das ist falsch, was da passiert. Plus, man sieht soziale Netzwerke, wo eben alle möglichen Videos geteilt werden, wo einfach Leute sagen, nein, ich finde das falsch. Dann kannst du das, also, wenn dich das erreicht, dann wird das mindestens, entweder wirst du dir denken, oh, das ist alles Blödsinn und krass haben sich alle gegen uns verschworen. Oder denkst dir, oh, vielleicht ist da was dran. Und allein dieses Fünkchen Chance, dass Menschen in Russland das sehen und sich denken, oh fuck, warte mal, selbst wenn Indien sagt, hört auf damit, wenn selbst der chinesische Außenminister sagt, so, ey, wir können es zwar nachvollziehen, ihr habt irgendwie eine komische Vergangenheit, aber wir unterstützen das nicht in der Hinsicht. Ja. Selbst wenn die das sagen, und die haben ja so gar nichts mit der NATO zu tun.
Die sind ja auch eher, genau, also die,
ne, ja. Also, ne, irgendwann mal ist die Verschwörung auch ein bisschen groß. So, und allein dann, meine Schlussfolgerung für mich selbst war dann, okay, warte mal ganz kurz. Ja, man kann drüber lachen, wenn Leute was liken oder was posten oder wie auch immer oder Solidarität zeigen, weil es hat ja erstmal keinen direkten Effekt. Aber wenn man darüber nachdenkt, wen es vielleicht erreichen könnte um sieben Ecken und wenn es nur ein Funken Gedankengut ist, was du irgendwo platzierst, und dieses sich wiederum verbreitet. Also wie schnell wissen wir, können sich Ideen und Informationen verbreiten. Und ich glaube, einfach für diese Mini-Mini-Chance ist es das wert, auch mal zu sagen, ich like halt was oder ich mache jetzt halt Facebook-Flagge als Profilbild, wo Leute drüber lachen. Und klar, man kann das verurteilen. Aber ich würde diese Chance nicht zwangsläufig wegwerfen. Und ich würde auch niemandem sagen, du musst es tun. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, hey, es hilft vielleicht. Und das wäre meine Erklärung, warum es vielleicht helfen könnte. So.
Absolut. Ich möchte das noch weiter untermauern. Im Sinne von, wir haben da auch in Tape 70 oder so bestimmt über Black Lives Matter damals gesprochen und so, ne? Wo dann auch genau diese Debatte war mit die schwarzen hier Blackout Tuesday, schwarze Profilbilder und so. Da hatten wir quasi genau dieses gleiche Gespräch mit, boah, der erste Impuls ist erstmal so, oh, mega wack, wenn dann irgendwelche Zehnjährigen, die gar keinen Schimmer von irgendwas haben, auf einmal diese Bilder da reinpacken und so weiter und so fort. Und dann im zweiten Gedanken ist man aber so, aber wem tut's denn weh? Und je mehr Solidarität irgendwie bekundet wird, also, und wenn es nur 2, 3 Menschen von 50 ein gutes Gefühl gibt, die das irgendwie betrifft, dann ist das doch schon das wert. Und die anderen denken sich, ja, lächerlich so. Ja, gut, da verlierst du aber nichts mit. So, ne? Und deswegen, und du hast gerade schon die Seite quasi von Russland gesagt, so nach dem Motto, wenn das da den Otto Normalbürger trifft und der dann sagt, hey, pass auf, irgendwie passiert auf der ganzen Welt und auch Influencer oder keine Ahnung, Institutionen, denen ich irgendwie vertraue, sei es irgendwie, dann ist der auf einmal, lass es irgendwie Microsoft sein oder keine Ahnung, was. Und die twittern auf einmal so, ey, stopp Putin oder Eintracht Frankfurt, die dann irgendwie vor ihrem Spiel eine Schweigeminute machen und Lewandowski läuft mit einer Ukraine-Flagge auf und vielleicht bist du als Russland-Typ, bist du großer Lewandowski-Fan und denkst dir, wait, wenn der das, irgendwie sind das viele Punkte, die gerade so ein bisschen so sind, aber was noch dazu kommt, finde ich, ist genau dieser Aspekt mit der Ukraine dann eben auch, weil da hat man ja, ich finde, das hat man irgendwie ganz, also wir müssen über den Präsidenten gleich noch ein bisschen sprechen, man hat ja viel von ihm mitbekommen und so, ist ja auch ein großer Twitterer, und ich finde, an ihm sieht man ja ganz gut, dass sie sich in vielen Punkten sehr verloren und allein gefühlt haben, weil der Westen so lange braucht, ne? Und der weiß noch gar nicht, wie schnell das eigentlich alles ging, so im Vergleich zu sonst, wie lange es alles hier sonst alles geht. Und ich vermute mal, dass das ja schon in gewisser Weise auch vielleicht ein Abbild des Volkes da, sage ich mal, ist. Und wenn dann zumindest gezeigt wird, hey, die Länder, die Gesellschaften, die Völker der anderen Länder machen Druck auf ihre Regierung in irgendeiner Form, sagt dem Motto, es ist uns nicht scheißegal, so, hier gehen Leute demonstrieren und so weiter und so fort. Also macht mal was, ihr könnt das jetzt nicht aussitzen hier, lieber Olaf und so weiter, ihr könnt jetzt nicht sagen, ja, ach, bla, 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 sondern, nee, da kommt auch Druck zu einer Sache, die eigentlich erstmal einen gar nicht zwingend sofort betrifft, aber trotzdem zwingst du die Leute dafür irgendwie zu handeln und das unterstützt ja dann auch wieder eben das Land, um das es eben dann geht. Und das kann ja auch auf der einen Seite eben, auf der anderen Seite eben dann auch genauso Positives befördern, indem es dann heißt, okay, wir sind nicht alleine. Das dauert jetzt vielleicht lange, aber da tut sich was. Die wollen. Und da sind jetzt vielleicht doch mal eine Waffenlieferung. Und keine Ahnung, was, ob man das jetzt, ne, gut will, schlecht will, was das jetzt bringt und so, erstmal außen vor gelassen. Aber es tut sich was. Und wir sind hier nicht, alle sitzen das aus und sagen, ja, ja, wir machen mal die Schotten dicht und gucken, was passiert. Ja. Dass diese Signale ja schon eben sehr wichtig sein können.
Ich glaube, gerade das Beispiel Deutschland ist in den letzten Tagen irgendwie das Prominenteste. Einfach wegen eben genau diese zwei Aspekten, ne? Nach dem Motto, was ist mit Waffenlieferung und was ist mit jetzt eben Sanktionen? Und dort hingehen Entscheidungen. Und irgendwie war Deutschland immer so das mit eins der Länder, nicht das einzige mit eins der Länder, was irgendwie am längsten gebraucht hat für eine Entscheidung und sich zunächst erstmal so positioniert hat, wie eben die eigene Bevölkerung, die Bevölkerung der anderen Länder das eben nicht wollte. Und das hat man auch ganz klar gehört in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter war es ganz laut, waren alle ganz laut. Also wirklich alle haben gesagt, Deutschland, was ist los mit dir?
Ja, im New York Times-Artikel ist auch irgendwie sehr, sehr kritisch, so sehr Scholz-kritisch gerade und so,
Ja, aber, ne, und da merkst du halt auch, so irgendwas wird ja dazu geführt haben, dass irgendwie Scholz, Bundesregierung und Co. sich gesagt haben, ja, warte mal, vielleicht sollten wir das nochmal überdenken. Jetzt kann man drüber streiten, was war der Auslöser, aber ich würde es behaupten, bisschen Beitrag hatten eben die ganzen Stimmen der Leute eben auf Twitter und Co. eben halt safe. Auch und das kannst du nicht ignorieren.
Absolut. Vor allem ist es ja auch so, also das ist jetzt natürlich, wir sind jetzt hier in super komplexen Themen, deswegen wie immer super der kleine Disclaimer, ne? Nehmt uns nicht übel, wenn jetzt auf einmal irgendwelche Sachen oberflächlich sind und man nicht genug in der Materie ist oder 2 Tage später ist der Informationsstand ganz anders und keine Ahnung, ne? Also wenn das jetzt ein Thema ist, dass irgendwie jemand, der es hier zuhört, mega ans Herz geht und man kann sich jetzt nicht anhören, wenn da 2 Leute, die vielleicht anderer Meinung sind oder das irgendwie nicht alles so auf dem Schimmern wie ist, dann hört das euch nicht an, so, ne? Sondern es ist jetzt einfach, ich unterhalte mich mit Willi und wir haben Bock, mich mit Willi auszutauschen.
Ne, und das sind halt eben so schwierige Themen, wo man auch in Nuancen beachten muss.
Absolut.
Und ich glaube, ganz klar, und das kann man nicht häufig genug sagen, aber ganz klar ist, dass wir das, was da passiert in der Ukraine, verabscheuen, dass wir das nicht unterstützen. Natürlich. Und das, also, ne, einfach nur mal deutlich und klar, das ist falsch, was da passiert. Das dürfte nicht passieren. Und also auf allen Ebenen einfach eine Katastrophe. So, das muss aufhören, so schnell es geht. Und ich glaube, alles, was wir jetzt diskutieren oder vorhin auch schon, das ist unter dieser Prämisse. Ne? Und
wie gesagt, der Rest soll nichts relativieren, keine Ahnung was. Ja. Genau. Aber weil ich bin jetzt zum Beispiel, habe ich mich die ganze Zeit gewundert, ob dieser, weil wir gerade beim Thema waren, ne, Deutschland hat so lange gebraucht, so vielleicht auch zu anderen, also mit, ne, und so. Ich habe dir gestern noch geschrieben, ne, Swift und bla 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 und so, wo es ja sonst um das Finanzielle ging. Und da dachte ich mir, ist es wirklich nur, also haben die jetzt nur Nein gesagt, Deutschland, weil sie wirklich nur Sorge hatten, dass sie das Gas brauchen und dass sie quasi sonst nicht genug Strom haben, sage ich mal. Ist das der Grund, weswegen sie gesagt haben, wir als einziges Land am Ende dann sind noch gegen dieses Swift-Ban, wo man sich so denkt, ja Leute, da müsst ihr euch doch einen anderen Weg, also so, ne, in meiner jetzt, das habe ich gestern schon mit Chiara besprochen, natürlich ist das wieder so Willi und Max, Privilegierte, ohne Kinder, keine Ahnung was, so, ne, Beruf läuft gut und so weiter, wo man sagt, aber wo ich mir dann denke so, ja, dann lass halt den Strom ein bisschen teurer werden, wir können doch jetzt nicht deswegen als einziges Land, wir machen es ja völlig lächerlich, als einziges Land sagen, nein, wir brauchen diese Gasleitung, die eh schon umstritten ist, unbedingt. Und wir wollen weiter Gas von dem kriegen, der aber gerade von allem rund um die Uhr sanktioniert wird. Aber das wollen wir noch von euch, dafür brauchen wir euch noch. Ja, also wie absurd. Das ist so, wenn du sagst, so, du wirst jetzt auf dem Schulhof gemobbt und so, ja, aber nimmst du mich mit nach Hause, fahren wir zusammen nach Hause? Ja, ja, okay, ja. Das geht dann schon. Also so selbst, also und deswegen kann ich, also selbst wenn man sagt, okay, wir brauchen dieses Gas in irgendeiner Form, dann fühlt es sich für mich, also wie gesagt, jetzt wieder naiver, keine Ahnung davon haben, ne, so an, als müsste man trotzdem da in dem Fall mit der Mehrheit schwimmen und sagt, okay, alle sind dafür, also sind wir auch dafür und dann im nächsten Schritt müssen wir jetzt gucken, wie kriegen wir das aber gelöst, sodass es möglichst wenig Einfluss auf besonders, sage ich mal, die ärmeren Familien in Deutschland hat, weil ja, na klar, so wenn der Strom teurer wird, das trifft am ehesten die sich nicht klar, leisten können. Und das ist natürlich ein großes Problem, absolut. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nach mir gehen würde, dann sollen die doch einfach von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens, kann ruhig der Strom mal aus sein, so in bestimmten Gebieten. Ja. So, das ist für mich vollkommen in Ordnung, hat nichts mit Geld zu tun, aber dann ist das eben so, dann spart man da ein bisschen. So, also das ist man ja dann auch, also wäre ich jetzt bereit, sage ich mal, und ich, ne, bin viel mit Strom umgeben, zu sagen, ja, dann lade ich mein Handy eben mal nicht die ganze Nacht über, sondern zwischen 1 und 3 ist der Strom dann an, sage ich mal, oder so. Keine Ahnung. Ja. Es muss ja nicht immer nur über das Geld gehen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es muss andere Lösungen geben und es darf vor allem nicht die einzige Ausrede sein, wir brauchen von dem großen, bösen Asiland gerade, also jetzt in der Situation, so, brauchen wir unbedingt noch den Strom und deswegen können wir jetzt nicht weiter sanktionieren, weil da macht man sich ja lächerlich mit allen Sanktionen, so, ja, okay, ihr wollt die jetzt damit finanziell sanktionieren, das und das und das, aber weiterhin wollt ihr das gar, also es ist so absurd, du verhandelst quasi, also du merkst, wie komplex das ist, du hast halt Handelsbeziehungen mit einem Land, das gerade Krieg führt, du sanktionierst es dafür, aber trotzdem hast du noch weiterlaufende Verträge, die funktionieren. Das ist halt völlig absurd. Also, ich finde, da merkt man, wie komplex diese ganze Vertragsnummer ist, was wir letztes Mal schon besprochen haben.
Ja, ich finde, bei sowas musst du, also da kannst du nicht grau sein in so einer Situation. Du kannst nicht irgendwie so halb irgendwie dich positionieren, weil die Stärke auch deiner Entscheidung kommt halt auch, also hängt auch an der Entschlossenheit und der Konsequenz deiner Entscheidung. Und da, sobald du anfängst zu zögern, so von wegen, ja, wir brauchen noch einen Tag Bedenkzeit, wir wissen es noch nicht, dann ist deine Position auch nicht mehr so ernst zu nehmen, plötzlich. Mhm. Und ich bin auch voll bei dir. Also, holen wir unsere Fließdecken raus, verzichten, dann, ne? Also, du kannst nicht sagen, ich will jemanden unterstützen, aber bin nicht bereit, irgendwas aufzugeben dafür. Also, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht nur die positiven Dinge dir rauspicken. So, das heißt, entweder sagst du, du unterstützt jetzt eine der Parteien und du unterstützt die Ukraine, dann aber auch mit allen Mitteln, die du rechtfertigen kannst. So.
Genau.
Und bei sowas glaube ich, wie du gesagt hast, wir reden jetzt über Probleme, die daraus entstehen können, die alle negativ sind, die aber lösbar sind. Sowas wie, okay, wir haben kein Gas zu heizen, okay, fuck, wir brauchen eine Alternative. Also, statt zu sagen, ja gut, wir sitzen das so ein paar Tage aus, was auch nicht wirklich viel bringt, das ist die Alternative. So. Statt zu sagen, hey, ja, wir müssen jetzt mal erstmal rechnen, wie viele Menschen das, ob wir uns das leisten können, so, ja, fuck it, mach's halt einfach und rechne nachher. Aber sag halt, also, aber ne, positionier dich sofort und dann hat es auch einen ganz anderen Effekt und dann ist auch glaubwürdiger. Genau. Und das verstehe ich auch nicht in der Hinsicht. Und das zeigt halt, wie unentschlossen da die Akteure dann vielleicht auch sind und wie verunsichert sie auch sind. Und ja, das ist eigentlich nicht geil, wenn du in so einer Brennsituation bist, dann brauchst du halt Leute, die sagen, ich weiß, was ich, wie ich mich positioniere und ich so, ja, mal gucken, Vielleicht finde ich dich doof, vielleicht auch nicht. Und das war irgendwie nicht so ein geiles Zeichen. Also
ja, genau.
International gesehen, also hast du gemerkt.
Genau, für die Bündnispartner,
halt, ja. Ja, so, hey, was ist los, Deutschland? So, come on. Und es ging auch Italien, gleiches Beispiel, ne? So, natürlich, was ist los mit euch? So, ey, seid euch, ne? Ihr kriegt das hin, so,
komm. Ja. Kamen schon die ganzen, sag ich mal, 45 Memes kamen schon so nach dem Motto, ah, Italien, Deutschland mal wieder. So, wo man denkt, ah, da möchte man eigentlich gerade nicht wieder in diese Schublade stellen. Natürlich ist es übertrieben so, ne? Aber trotzdem. Natürlich ist das gefundenes Fressen für ausländische Medien, die, sag ich mal, ein bisschen kritische Schlagzeilen haben wollen, zu sagen, jetzt geht's hier um Krieg und so und Deutschland sind die Einzigen, die oder mit die Einzigen, die jetzt nicht irgendwie sehr was tun wollen. Das ist ein bisschen komisch so. Wo man denkt, ah, das hätte man smarter, glaube ich, lösen können. Aber wie gesagt, ohne wieder da an diesen Tischen zu sitzen und vielleicht, ne, dass es nach außen dringt, ist vielleicht was anderes. Vielleicht haben die von Anfang an, vielleicht waren die innerhalb ihrer Kabinette, innerhalb dieser ganzen Verteidigungsminister-Treffen und so, waren die eigentlich alle cool und haben das gut ausgemacht, aber nach außen sind halt die Informationen gelangt, die halt dann nicht so cool aussahen. Kann ja alles sein, so, ne? Das ist wieder die Frage der, was kommt nach außen. Aber genau, das Zeichen medial, was dann eben so nur nach 15 Leute wie du und ich und dann eben im Ausland auch du und ich quasi mitbekommen, war halt so mäßig cool, ja.
Ja, ja. Ich meine, klar, wenn man jetzt da versucht, die Position nachzuvollziehen, da wird man auch, ne, Argumente finden, warum, ne, warum es vielleicht auch nicht das Klügste ist, das zu machen. Habe ich auch gestern lange irgendwie versucht zu recherchieren und zu verstehen, so, warum ist vielleicht der Swift-Bann irgendwie nicht so smart.
Ja. So diese Argumente mit, dass sie dann ihre eigene Allianz gründen, irgendwie China, Russisch, IFT und so weiter und so fort. Ne? Aber und auch so denken, ja, das kommt, wenn dann eh, wenn sie es wollen. Und hat man nicht genug Vertrauen in die eigene Stärke, also finanzielle Stärke und so, dass man sagt, das kann man auch abfängern und so, ja.
Ja, und auch da, ne, komm ich wieder zurück zu dem Thema, zu der gleichen Schlussfolgerung. Selbst wenn es dann eben nicht so smart ist und eher ein symbolisches Thema vielleicht auch ist, weil, ne, was oft dann auch gesagt wurde, ist, naja, ein Swift-Ban ergibt halt nur mit in Kombination mit Sanktionen Sinn, weil per se, was es auslöst, ist erstmal mehr Komplexität in der operationellen Umsetzung. Das heißt, eine Überweisung ist einfach komplexer und kostet mehr, aber wird nicht unmöglich. So, das heißt, du musst eben noch andere Maßnahmen daneben stellen. Und je mehr das eher so einen symbolischen Charakter dann auch bekommt, jetzt kann man darüber streiten, ist das nur symbolisch oder nicht, aber desto weniger kann ich es nachvollziehen, warum man da gezögert hat. Und dann war es okay, wenn es eh eher symbolischer Charakter ist oder erstmal so kurzfristig nur einen Effekt hat, dann macht's halt einfach und packt noch ein paar Sanktionen dran und dann ist das Thema, dann ist das Paket gut gestrickt. Aber wie du sagst, man ist nicht am Tisch, man weiß nicht, was die Überlegungen sind. Vielleicht gab's auch gute Gründe, you never know, aber
ja. Ja, das finde ich generell, da können wir mal kurz bei dem Thema Sanktionen bleiben, weil das finde ich generell ganz spannend. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen haben, aber das ist jetzt ja, wir sind ja quasi, um nochmal dieses Beispiel von Anfang aufzumachen, im Prinzip versuchen wir ja gerade, also wir als der Westen, quasi sozusagen mit allen Mitteln außer Waffengewalt oder Gewalt, sage ich mal, oder halt, ne, also als, ja, Waffengewalt, sage ich mal, irgendwie in irgendeiner Form, versuchen wir mit allen Mitteln irgendwie zu interagieren und zu einzugreifen, außer mit militärischer Gewalt, weil dann, ne, haben wir dieses Problem, NATO-Verstrickung, dann all in or nothing und bla bla bla, ne, haben wir ja schon, es ist, glaube ich, das ist so, glaube ich, der klarste Punkt, der irgendwie da ist. Und dann ist ja, kann man ja jetzt darüber streiten, Gedanken sammeln. Spannend finde ich, sich den Gedanken vorzustellen, wenn ich mich jetzt da reinversetze und mir vorstelle, diese finanziellen Sanktionen und so nach dem Motto, wir machen keine Handel mehr mit euch und wir machen das nicht mehr und das wird jetzt teurer und so weiter und so fort. In meinen Augen, ohne da jetzt total tief drin zu sein, sind das ja alles Sachen, die im Zweifel erst so in ein paar Jahren wirklich wehtun und irgendwelche Auswirkungen haben. Nur ganz kurz um das Beispiel, also ich habe das Gefühl, es ist gerade so, als würdest du du stehst neben einer Schlägerei, da prügeln sich zwei Leute und du sagst dann so, ey, die Polizei kommt gleich, dann kriegt ihr voll die Probleme und die sind so, ich höre nichts, ist mir scheißegal und erstmal wird hier geprügelt so ungefähr und was dann die Folgen daraus sind, du wirst damit die Person, die gerade mitten in dieser Keilerei ist, sage ich mal, nicht zum Nachdenken überreden und dann sagen, ach, oh ja, das tut mir jetzt wirklich weh, wenn ich da morgen mehr Geld zahlen muss. Also ich glaube, wir sind weg von, also in meinem Kopf wäre das total absurd und abstrus, wenn jetzt Putin oder Russland, Regierung, whatever, jetzt hingehen würde und sagen würde, oh, ja, das Finanzielle tut uns jetzt aber so weh, dass wir jetzt es nicht mehr, jetzt hören wir auf. Das geht so schwer in meinen Kopf, weil die wissen ja, welche Mittel wird der Westen einsetzen und so weiter. Naja. Das ist ja alles total klar. So. Und wenn das ein Argument dagegen wäre, hätten sie es nie getan, weil das war von vornherein klar, es gibt ja schon immer die Sanktionen. Wegen der Krim gab es ja hundertprozentig auch Sanktionen, die schon laufen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist so, wie wenn ich sage, Schüler XY, du musst wieder vor die Tür. Dann sagt er irgendwann, ja, ist mir doch scheißegal. Ich kenne das Prozedere. So, ja. Whatever. So. Und deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage nach der Sinnhaftigkeit von so finanziellen Sanktionen. Also, na klar, haben wir nicht viele Mittel. Und dass das eins ist, ist ja gut, so, dass das auch im Zweifel gemacht wird. Mhm. Aber dass das die Lösung ist, frage ich mich, ob das wirklich Leute glauben oder ob ich einen Punkt nicht sehe, der da vielleicht fehlt.
Ja. Ich glaube, also was mir hilft, das zu bewerten, war halt so der Versuch, das mal im Alltag durchzuspielen, was das konkret bedeutet. Und es gibt ja verschiedene Dinge, die so ein Staat braucht, um zu funktionieren. Du brauchst eine Währung, die stabil ist. Also anders. Kaum ein Land auf dieser Welt kann quasi sich selbst autark aufrechterhalten. Also kein Land der Welt kann, also wahrscheinlich kein Land der Welt, was irgendwie größer ist als, weiß nicht, 10 Millionen Einwohner, einfach mal eine steile These, kann sich selbst irgendwie aufrechterhalten mit, hat genug Energie im Land, was es produzieren kann, um den eigenen Verbrauch zu decken, hat genug Nahrungsmittel, die es produzieren kann, um den eigenen Verbrauch zu decken, und hat genug Güter quasi, die notwendig sind im alltäglichen Leben, im alltäglichen Geschäft miteinander, mit anderen, um, also sowas wie, also zum Beispiel Deutschland könnte nicht einfach sagen, wir kaufen jetzt iPhones. Wir bauen unsere eigenen iPhones. Das würde nicht funktionieren. Genauso wie Deutschland aktuell nicht sagen kann, wir haben unser eigenes Gas. Das, so, diese Abhängigkeit damit zu anderen besteht halt für fast jedes Land.
Genau, also das heißt, Punkt 3 sind so Konsumgüter, die eben auch dann quasi die Gesellschaft, also die Bevölkerung bei Laune halten. Also das ist nach dem Motto wie, die Leute wollen Schmuck, die Leute wollen Mantel, die Leute wollen
Autofahren
und so, ne? Genau, ja. So. Das sind ja eigentlich Güter, wo man sagen würde, die braucht man nicht zwingend, aber wenn das Volk sich an den Standard gewöhnt hat, dann brauchen die das. Es gibt, man kann es nicht sagen, so, ihr habt es, weil wir jetzt Krieg führen, fahrt ihr keine Autos mehr, Leute. So, also das geht nicht.
Und, und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich sowas wie Nahrung und Wärme und Sicherheit. Ne? Und, und wenn man es das durchspielt so, und sagt, okay, was würde passieren, wenn auf einmal der Handel komplett geblockt wird? Das heißt, man kauft nichts mehr von Russland und man verkauft jetzt nichts mehr an Russland. Was ja so die härteste Form der,
Handelsfleck. So ein weißer Handelsfleck, so, ja.
So, und dann stell dir vor, wie schnell sowas dann auch zusammenbrechen kann. Also, stell dir mal vor, du bist jetzt gewohnt, dass du, weiß ich nicht, so und so viel Gas pro Tag vertickst und dann weißt du, jeden dritten Tag kommt eine Überweisung mit so und so viel Geld, was ich wiederum nutzen kann, um Dinge im Ausland zu kaufen. Und das hört jetzt abrupt auf. Das heißt, du kommst erstmal in eine Situation, wo du sagst, okay, ich habe kein Geld mehr, ich kann gar nichts mehr von außen kaufen. Das heißt, du musst dir innerhalb kürzester Zeit überlegen, wie kann ich das von innen heraus stemmen.
Und aber kurz weg dazu, aber sind das so kurzfristige Sachen? Ist das nicht so nach dem Motto, okay, das heißt, wir haben quasi für in einem halben Jahr ist alles schon geklärt und ab einem halben Jahr trifft uns das erst. Also die Frage ist, wie groß sind die Zeitfenster? Weil das ist das, was ich mich halt frage. Wenn jetzt wirklich von heute auf morgen auf einmal das alles komplett gekappt ist und da nichts mehr passiert, weil nicht jeder braucht sofort ein neues Auto. Vielleicht gibt es da Lagerbestände. Das heißt, die richtige Auswirkung davon könnte ich mir halt vorstellen, dass die trotzdem erst frühestens in einem Monat oder so, sag ich mal, eintrifft. Und dann ist die Frage, wenn jetzt in 4 Tagen so viel passiert ist, wie es gerade passiert ist, wie sehr tut das dann weh? So, also langfristig, also oder kurzfristig im Sinne von nach einem Monat bin ich da voll dabei und denke mir, okay, das ist katastrophal. Aber so die Frage ist jetzt in diesem kurzen Zeitraum. Aber
ich habe keine Ahnung, was die Lagerbestände so sind, aber es ist, glaube ich, gerade bei Nahrungsmitteln und sowas ist es super schwierig, da überhaupt ein Lager groß aufzubauen. Und ich keine Ahnung, es kann Tage dauern, es kann Wochen dauern, aber ich glaube, so ein Alltag verändert sich ziemlich schnell. Und wenn man dann vorstellt, du bist einfach ganz normaler Bürger eines Landes und gehst in den Supermarkt und merkst, auf einmal gibt es Dinge nicht mehr. Es gibt kein Obst mehr, weil kommt auch von außerhalb. Es gibt irgendwie bestimmte andere Lebensmittel nicht mehr. Es gibt Medikamente vielleicht nicht mehr, die du brauchst, um deine kranke Familie zu versorgen. Und all diese Dinge passieren mit dir, dann kann das schnell dazu führen, dass du sagst, fuck man, das geht so nicht weiter. So. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, dass es halt eben kurz oder lang halt eben dazu führt, dass die Leute sagen, hey, warte mal, Ne? Also ich glaube, das ist dann auch klar, ne? dass eben von innen heraus dann der Druck so groß wird, dass er sagt, okay, Putin, das geht einfach nicht mehr, du musst hier weg. So. Und ich glaube, das ist halt gerade in Russland so brutal schwierig, diesen Zustand zu erreichen, weil A, hat Russland quasi selber entschieden, wann es losgeht. Das heißt, die konnten sich A, vorbereiten, konnten die Konsequenzen schon abschätzen. Das heißt, werden ja nicht doof gewesen sein, haben gesagt, ja, wir fangen einfach mal an und haben jetzt gar kein Backup. Mhm. Und B, ist es halt auch schwierig, da selber als Individuum was zu machen. Das hast du ja gemerkt, das hast du ja vielleicht gesehen,
sagt Petersburg,
Moskau, gab es ja Proteste auch und gibt es vielleicht jetzt noch Proteste, die aber permanent von der Polizei aufgelöst werden, die Leute werden verhaftet und so weiter. Das heißt, was eigentlich passieren muss, ist eben, dass die Polizei und das Militär quasi an Rand der Existenz
Putsch quasi
getrieben werden, um dann zu sagen, okay, wir akzeptieren das nicht mehr, dieses Regime kaufen wir nicht mehr. Das ist scheißegal. Und ich glaube, ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, das kann relativ schnell gehen, weil eben die Abhängigkeit in anderen Ländern doch so groß. Das ist jetzt die Frage, was passiert mit anderen Akteuren? Was passiert mit Indien, China, anderen Ländern, die sagen, hey, kein Problem, wir liefern euch das Obst, wir liefern euch die Nahrungsmittel und Medikamente. Und so kann eben dann entweder passieren, dass der Druck einfach dann quasi des Westens zwar da ist, aber die rücken einfach in anderen Bereichen, sagen, wir holen uns das Zeug halt woanders her. Mhm. Und dann ist halt schwierig, da wird diese Aktion auch
nicht
mehr so stark. Und das ist halt eben dieses Game, was da gerade gespielt wird.
Ja, und ich merke, ich bin zu wenig, also ich habe einfach, wen wundert das, dass ich zu wenig Ahnung von Geopolitik habe. Ich bin zu wenig in Russland, also ich habe zu wenig Peil, weil in meiner Sicht so, wenn ich mir jetzt dieses klassische Bild von, ne, du hast so einen Staat, wo der Präsident mit, keine Ahnung, wie viel wurde gewählt? 90%? Keine Ahnung. Also, ne?
Ja.
So, ne? Und ich finde, das Bild, das ich von Russland habe, durch verschiedenste Berichterstattungen, die vielleicht eben auch, ne, gefärbt sind und whatever, ist quasi, da ist jemand, der durch Härte und Macht für einen Großteil der Bevölkerung genau der richtige Mann da quasi ist in irgendeiner Form. Genauso gibt es bestimmt auch Leute, die das kritisch sehen und so weiter. Hundertprozentig gibt es immer so. Nur die Frage ist, wie schnell, also zum Beispiel nehmen wir mal das Militär und die Polizei. So, in meinem naiven Kopf sind das jetzt quasi so Institutionen, die so einen Typen voll geil finden. So erstmal so grundprinzipiell, weil der wahrscheinlich denen gute Rechte gibt, die wahrscheinlich gut verdienen und die wahrscheinlich, ne, ein wichtiges Instrument in diesem Staat sind. So. Dann ist jetzt, deswegen ist dann die Frage, wann treffen die wirklich dann diese Sanktionen, die Leute, die quasi wichtig für ihn quasi sind in diesem Land und dann halt nicht den Bauern irgendeinem Dorf, der ihn vielleicht nicht interessiert. Weil der kann nichts bewegen, so der eine kleine Bauer. Und auch viele kleine Bauern können wahrscheinlich nicht viel bewegen, wenn, wie du sagst, die richtigen Institutionen trotzdem ihm noch folgen. Und dann ist eben die Frage, wann trifft es die? Und was ein zweiterer Punkt ja sein könnte, der dann eben auch zum Umdenken bewegt ist, was ja gerade, glaube ich, auch so ein bisschen die Taktik der Ukraine ist, im Prinzip zu sagen, wir verteidigen uns hier einfach bis aufs Blut. So, wir sind hier wie das eklige Geschwür an deinem Hintern, das du einfach nicht wegkriegst. Du dachtest, du gehst mal kurz zum Lasern, aber nein, wir sind immer noch da. So, dass das Militär von Russland dann eben auch sagt, die militärische Führung und so, immer noch sagt, oh shit, damit haben wir irgendwie nicht gerechnet, so ungefähr. Ja. Wir dachten, wir rollen da ein bisschen drüber, der Westen hat ein bisschen Schiss, weil die keine funktionierenden Waffen haben, so ungefähr. Und jetzt hält das irgendwie länger, als wir dachten. Und wir haben dafür gar nicht genug Munition, wir haben gar nicht genug Treibstoff und keine Ahnung was. Und sie dann merken, oh shit, wir erleiden irgendwie unnötig viele Verluste und es ist irgendwie super aufwendig. Und und dann auf einmal das Denken, also wozu eigentlich? So erstmal denken wir uns, okay, cool, endlich habe ich einen Sinn, deswegen bin ich zur Armee gegangen, okay, vielleicht so Anfangseuphorie, wie man vielleicht dann als Soldat haben könnte, eventuell, und dann aber relativ schnell auch zu merken, ja, warum? Und ich unterhalte mich hier mit Leuten, ich komme in das Land und ich sehe, hier ist wirklich alles eigentlich okay vielleicht sogar Anders als damals dann eben in der NS-Zeit, ne, 45 dann oder wann auch immer die Amerikaner hier das erste Mal hinkamen und dann gesehen haben, okay, hier ist ein Vernichtungslager. So, das ist eine ungeile Sache. Ich sehe hier mit meinen eigenen Augen, dieser Krieg lohnt sich. Es ist wichtig, dass wir hier sind in irgendeiner Form so. Und ich könnte mir, das wäre halt noch so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, wo dann das Militär dann eben auch dann irgendwann sagt, je nachdem wie hörig da das eben ist, das kann ich halt nicht einschätzen, irgendwann zu sagen, ja Leute, hier ist ja, also wir überfallen hier einfach ein Land, so ohne dass es eigentlich einen Grund gibt. Hier sind keine Nazis, die mir hier versprochen wurden, die ich für mein gutes Gefühl als Soldat irgendwie hier das Land retten kann. Das passiert einfach nicht. Und das könnte ich mir noch vorstellen, wäre noch ein Punkt, der so ein bisschen zum Umschwung führt, je nachdem, wie lange jetzt eben die Ukraine eben durchhalten kann. Und damit eben auch, letzter Punkt, weil wir eben schon kurz über den Präsidenten gesprochen haben, ich kann den Namen nicht aussprechen, von der Ukraine, ich glaube auch deswegen ganz bewusst ob er sich als Held inszenieren will, aber auf jeden Fall tut das Internet das ja. Und ich glaube, er gefällt sich da drin ganz gut, weil er nicht ein verrückter Typ ist, sondern ich glaube, das ist Teil der Strategie des Aushaltens, nach dem Motto, ja, liebe Amerikaner, ihr wollt mich hier rausholen? Niemals. Ich bleib bei meinem Volk und so weiter. Und dann sich an die russischen Bürger wendet und dann Deutschland und im Westen sagt, hier Leute, mit eurem ganzen Haiti-Tai, wir kümmern uns um euch. Ja, ich brauche hier Waffen und ich brauche Männer. Wir wollen hier verteidigen und so. Ich glaube, das ist eine ganz bewusste Message nach außen, um eben zu zeigen, ja, Leute, das wird eine lange Nummer hier. Wir werden nicht jetzt hier ganz schnell einfach mal hier kapitulieren, damit ihr möglichst schnell wieder abziehen könnt, sondern das wird euch richtig, richtig viel Geld kosten. Plus die Sanktionen, plus das, ist es das quasi wert. Könnt ihr mir vorstellen, dass das so ein bisschen Teil der seiner Strategie quasi auch ist?
Ja, ich meine, aber ich find's so krass, wie viele Menschen in der Ukraine, die nicht müssten, trotzdem zu den Waffen greifen. Also
crazy, ne?
Also alleine, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, es gibt einen ukrainischen Tennisspieler, der relativ krass ist, keine Ahnung. Ich hab das auch nur mitbekommen über Ecken, so nach dem
Motto. Medvedev ist, glaube ich, kein Ukrainer.
Nee, ein anderer. Okay. Es gab einen, der hat auf eine Kamera drauf geschrieben. Genau, es gab einen anderen aus der Ukraine, ich glaube, Tennisspieler, der gesagt hat, hey, ich fliege jetzt zurück, ich habe mich letzte Woche eingetragen fürs Militär. So. Und
ja, Wahnsinn, auch
Klitschkos und andere, jetzt bewusst Prominente rausgepickt, ja, ne? Ja. Wo man aber weiß, ey, die hätten die Mittel, die hätten die Möglichkeiten, einfach zu sagen, ich wandere jetzt aus und lebe mein entspanntes Leben mit meiner Familie irgendwo in Kanada, was weiß ich denn, irgendwo außerhalb der Ukraine. Aber nein, die haben sich dafür entschieden zu sagen, genauso wie der Präsident, jetzt aus welchen Motiven auch immer, der gesagt hat, hey, nee, ich hau jetzt nicht ab, so, ich bleib jetzt hier. Und viele andere auch, die gesagt haben, hey, ich kämpfe jetzt, so, fuck it, nein, lass das nicht zu. Ich hab keine Alternative, ich hab kein zweites Zuhause, ich will gar nicht ein zweites Zuhause, ich will hier bleiben. Das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren wurde, ich will einfach hier bleiben. Was auch, glaube ich, für viele nicht wirklich, also viele können es vielleicht nachvollziehen, aber viele auch nicht.
Ich glaube, das ist ja dieses Patriotismus, Nationalismus-Gedanken, ne, wo wir ja schon ganz häufig drüber gesprochen haben, dass also ich persönlich den so gar nicht habe. So, also wirklich, da denke ich jetzt in letzter Zeit auch viel drüber nach und ich denke mir so, es ist das Letzte, was mein Gedanke wäre für Land. Also so nach dem Motto, für Menschen, okay, dass ich mir denke, okay, Family ist hier und so weiter und so fort. Aber mein Gedanke, also ich würde mich selber, sehe ich als so kleines, unbedeutendes Würstchen, dass ich mir denke, ja, ob ich jetzt hier bin oder nicht, das tut ja auch keinem irgendwas so, ne? Aber klar, wenn so alle denken und so, da sind wir wieder in dieser Dings. Aber da merke ich, wie krass ich dann doch irgendwie im Sinne, also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber so feiger Pazifist bin, der eigentlich sonst ja nicht egoistisch oder sonst irgendwas denkt, aber da würde ich mir sofort denken, ja, Leute, mir ist Deutschland sowas von egal. Ich werde in Kanada todesglücklich oder irgendwo am Nordkap. So, das ist für mich voll okay. Und ich bin ja jemand, ich will ja gar nicht so gerne in Urlaub fahren, weil ich es hier so gerne mag. Ja, aber sobald ich merken würde, okay, es läuft auf dem Ruder und ich persönlich als kleiner Mensch kann hier als Einzelner jetzt nichts bewirken, würde ich mir nicht diese Macht zutrauen, auch in der großen Bewegung jetzt hier zu sagen, nein, ich bleibe hier und ich sorge dafür, dass das nicht so schnell geht. Ist leider nicht in mir. Kann man blöd finden, kann man gut finden, weiß ich nicht. Aber ich merke, dass sich das komisch anfühlt, das so zu sagen, weil ich glaube, dass ja viele erwarten würden oder viele Leute auch wahrscheinlich auch oder doch Leute so denken, dass sie sagen, nein, ich verteidige hier mein Hab und Gut, ich verteidige mein Land, das ist meins und das, wenn da mir Böses kommt, dann soll der erstmal an mir vorbei. Da merke ich, dass ich das im Alltag vielleicht hätte, wenn jetzt, keine Ahnung, Chiara blöd angepöbelt wird, okay, so. Aber wenn es um Krieg geht und alles, da gibt es, glaube ich, Leute, die können das besser als ich. So. Und das ist mir, glaube ich, relativ klar. Und dass ich dann niemandem Gefallen tun würde, wenn ich jetzt hier bleiben würde, glaube ich, ja. Aber
ich hab, spannend, ich hab dass Frage, es trotzdem Leute gibt, ja. Ich habe mir die Frage auch mehrfach jetzt gestellt in den letzten Tagen. Einfach nur, um auch versucht, also auch um empathisch sein zu können, total. Auch zu verstehen, warum Leute wie entscheiden. Und ich hatte drei große Gedankengänge, die man sich anschauen kann. Der erste Gedankengang war, okay, was für eine Art von Krieg ist es? Mhm. Und ich finde das fundamental unterschiedlich, je nachdem, ob du in einen Angriffskrieg mit reingezogen wirst. Also nach dem Motto, wenn jetzt, sagen wir mal, Deutschland würde jetzt sagen, wir greifen jetzt irgendwen an, wir greifen jetzt Russland an. Und dann auf einmal heißt es, ja, okay, Leute, ihr müsst jetzt alle mit. So, dann würde ich sagen, fickt euch, ich mach nicht mit. So, ich würde niemanden einfach angreifen, ohne Grund. Ja. So, das, was eben Russland jetzt gemacht hat, der Ukraine, einfach so drauf, ohne Grund. So, das wäre ganz klar. Da brauche ich gar keine Millisekunde drüber nachdenken, das ist einfach. Ja. Und dann die andere Frage, und da wird es halt komplexer, war jetzt, okay, was ist, wenn du in der Verteidigung bist? Das heißt, und auch da, ne, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Ich könnte, ich glaube, jeder, der sich egal wie entscheidet, hätte ich großen Respekt vor, weil es einfach, es ist nicht klar. Es ist kein.
Exakt. Ne,
ich könnte nicht sagen, so, und das habe ich jetzt auch erlebt. Also im Sinne von, die Leute, mit denen, die ich dort kenne vor Ort, die haben auch für sich entschieden, nein, ich kann Besseres gerade tun, als zu kämpfen. Ne? Die haben auch gesagt, ich flüchte jetzt aus der Stadt, ich flüchte jetzt aus dem Land und werde versuchen, von woanders Gutes zu tun. Genau. Für die Ukraine, für andere Länder, für wen auch immer. Aber und ich respektiere diese Entscheidung von Grund auf und sage, gut, dass du dich so entschieden hast. Und dann gibt es aber noch Nuancen im Sinne von, wenn du diese Entscheidung hast treffen können, und das ging für, ich glaube, 24 Stunden ging das. Und dann habe ich auch eine Nachricht bekommen, wo es auf einmal hieß, wir kommen nicht raus. Und ich so, fuck, was ist los? Ja, wir sind über 18 und unter 60. So, das heißt, dann hängst du fest.
Ja.
Im Dorf, in der Stadt, wo auch immer. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, und das war jetzt irgendwie erste Punkt, Angriffskrieg, Verteidigungskrieg, Unterscheidung. Und zweiter Punkt, kannst du überhaupt entscheiden? Also, wenn beides cool. Und dann, wenn du nicht entscheiden kannst, was machst du dann? Und ich glaube, das geht vielen Leuten gerade so, die auch in Kiew zum Beispiel sind. Ne? Irgendeine Bloggerin hat auch gesagt, ich werde ständig gefragt von Leuten, warum haust du nicht ab? Und dann sagte sie, naja, wie denn? Es geht einfach nicht. Es gibt Straßensperren überall. Ich habe keinen Zugriff zu Lebensmittelvorräten, ich habe keinen Zugriff zu Benzinvorräten. Fast jede größere Stadt wird gerade bombardiert. Das heißt, das Risiko, irgendwo auf dem Weg von einem Panzer überrollt zu werden, von abgeschossen zu werden, ist halt real. Also wohin soll ich, also es war logistisch gar keine Option. Und ich glaube, das war vielen gar nicht so bewusst. Das heißt, aber das musst du, das ist die Realität. Das heißt,
absolut.
Und dann wiederum sich die Frage zu stellen, was machst du, wenn du nicht weg kannst? Und wenn du da quasi einfach da sitzt und wartest. Jede Nacht passiert ein Angriff, wo du sitzt da und hörst Sirenen, du hörst Schüsse, was auch immer. Und auch da müsste man sich die Frage, glaube ich, nochmal komplett anders stellen. Sagen, was mache ich jetzt? Dann sitze ich quasi mit meiner Familie in der Wohnung, im Haus und warte, bis eben jemand reinstürmt, um dann zu kämpfen. Weil spätestens dann würdest du entweder kämpfen oder sagen, hey, bitte nicht schießen. Aber irgendwas würdest du tun, du musst dann reagieren, dann bist du gezwungen. Ja. Oder gehst du quasi raus und kämpfst mit, verteidigst mit.
Weil du dann vielleicht da mehr Chancen ausrechnest, was auch immer, ne? Also jetzt gar nicht so, weil ich jetzt ja so unterstellt habe, so Vaterlandsliebe als Grund. Nee, muss ja gar nicht so sein, ne? Sondern auch vielleicht einfach, weil ich sage, da sind meine Chancen einfach vielleicht höher zu überleben und die meiner Liebsten in irgendeiner Form, wenn ich das mache, als statt wenn ich es nicht mache und nicht, weil mein Land mir wichtig ist oder sonst irgendwas, sondern ich muss halt irgendwas tun. So. Ja.
Nee, plus und ich glaube, die Frage, die man sich auch stellen muss oder wird automatisch ist, warte mal ganz kurz, was wenn wir den Krieg gewinnen? Was, wenn wir den Krieg verlieren? Also, wenn du dann überlegst, was passiert im Extremfall oder eben, wenn es dann zu Ende ist, will ich jemand sein, der eben gesagt hat, hey, ich habe mitgekämpft? Oder will ich jemand sein, der sagt, ich habe anders geholfen? Oder habe gar nichts gemacht? Also, das muss man für sich, glaube ich, individuell auch beantworten, so nach dem Motto, wie du gesagt hast, wo rechne ich mir die größten Chancen aus? Und wie möchte ich meinen Beitrag leisten? Möchte ich einen Beitrag leisten oder nicht? Und kann ich das ruhigen Gewissens auch so machen? Ich glaube, das sind so viele Teilentscheidungen, die man treffen muss, die total, so individuell sind. Und es gibt einfach kein richtig oder falsch. Aber es ist auch nicht pauschal vorweg zu sagen, ich würde dieses oder jenes tun. Weil es so viele
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, trotzdem kann man ja pauschal, also so nach dem Motto, aus der Situation, wie man sie sich, sag ich mal, also die kann ja trotzdem in jeder einen Situation sagen, so würde ich mich wahrscheinlich da verhalten, aber klar muss immer sein, wenn man in der Situation selber dann drin ist, das heißt ja überhaupt nicht, dass du dir vorher Gedanken gemacht hast. Nee. Das kann sich alles total ändern. Nur ich weiß, dass für mich mein Gefühl, dass in mir quasi kein Ehrgefühl steckt, dass in mir kein irgendwas Gefühl in dieser Hinsicht steckt, das dann sagt, nee, nee. Weil es gibt ja, glaube ich, auch genau Leute, die jetzt vorher schon sagen würden, ey, das ist Ungerechtigkeit, die muss bestraft werden, ich muss da was machen. Ich glaube, da gibt's schon verschiedene Typen, die vorher quasi, aber trotzdem können die sich in der Situation, kann der Typ, der Feigste, der vorher einen auf harten Mann macht, kann der sein, der erst wegläuft, und ich kann auf einmal der sein, der sagt, ah nee, das finde ich jetzt so weird, ich bleib auf jeden Fall hier. So, ne? Also es kann sich natürlich alles ändern, nur trotzdem merke ich, dass in mir da ganz viel ist, im Sinne von die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten zu wissen, so nach dem Motto, was soll ich hier leisten? Und das dann, wie du richtig gesagt hast, ne, ich mir eher denke, du kannst woanders Gutes tun, und was mache ich für eine Veränderung hier? Das finde ich ganz spannend, so selber so zu beobachten in mir, weil ich ja auch mal, ich wollte ja vielleicht auch mal zur Bundeswehr, also das war ja immer die Wahl zwischen, ne, gehe ich zur Bundeswehr oder gehe ich zum Lehramt. Und für mich war völlig klar, das ist für mich auch quasi so Auslandseinsätze und so, ist halt dann eben Teil davon. Aber je mehr man dann darüber gedacht hat, so, ich hätte dann wahrscheinlich dann in Hamburg irgendwie Pedder studiert oder so, bei der Bundeswehr. Und für mich, man ist natürlich immer die Frage, wie viel Einfluss hast du da quasi und wie viel ist dann möglich? Aber, und die Frage ist, was geht dann wirklich? Aber ich finde das so absurd, sich vorzustellen. Das kann man sich, finde ich, für Deutschland nicht so vorstellen, aber wenn du jetzt das für Russland dir vorstellst, dass dann Leute einfach, wie du sagst, ne, in den Krieg geschickt werden und nicht sagen, ja, nee, mach ich jetzt halt nicht, so, ne, sondern du bist dann im Dienst deines Landes oder du bist Soldat und dafür bist du ausgebildet und jetzt rückst du quasi aus, auch da, aus verschiedensten Gründen. Die einen haben Bock, so der extreme Grund, die anderen haben quasi Angst, anderer Extremgrund, und die anderen haben irgendwelche Gründe dazwischen aus verschiedensten Motiven, so, ne? Aber das finde ich auch so spannend, sich das vorzustellen, dass dein Land oder dein Arbeitgeber sagt, so, du musst jetzt Krieg führen oder du musst jetzt diese Sache tun, und dann selber nicht zu sagen, nee, also dass du wirklich das Gefühl hast, ich habe keine Wahl. Das finde ich auch verrückt. So, weil das merke ich jetzt ja gerade bei mir in meiner Situation so mit der Schule, das jetzt hat nichts mit Krieg zu tun, aber das für mich ganz wichtig ist, immer das Gefühl zu haben von, ich kann die Situation irgendwie ändern und ich kann immer sagen, nö, ich mache das jetzt nicht mehr, so in irgendeiner Form. Und das finde ich ganz, ganz verrückt, sich vorzustellen, man ist in einer Situation, wo man das nicht kann, und das dann auch nicht zu tun in irgendeiner Form. So, das ist halt für mich ganz schwer, sich vorzustellen, wie aufgeladen müssen diese russischen Soldaten sein? Also, sag ich mal, propagandamäßig, wird einfach aufgeladen. Mit welchen Ideen müssen die aufgeladen sein, dass die wirklich jetzt da reingehen und sagen, das lohnt sich? So, ne? Das ist ja so wie diese Szenarien mit Iran, Irak, die dann gestrickt wurden, und ne, das Feindbild, und dass dann man sagt, ja, das ist meine Aufgabe, da jetzt für Frieden zu sorgen. Um dann 10 Jahre später zu merken, Scheiße, Frieden hat nicht so ganz funktioniert, leider. Und dann, also was das mit einem selber machen muss, so auch wenn jetzt dann das Ganze irgendwie beendet wird und du weißt, ja, du bist jetzt jemand, der da irgendwie auch fälschlicherweise im Zweifel dann in dieses Land geschickt wurde und du hast Dinge getan mit einem Gefühl von, ja, das ist das Richtige, und dann nachher zu merken, oh Gott, es war gar nicht das Richtige, so, ne, und dann Vietnam-Veteran und so haben wir, also, ne, Rocky ist nicht, nee, Quatsch, nicht Rocky, sondern, wie heißt der andere Sylvester Stallone?
Rambo?
Genau. John Rambo hat es uns allen gezeigt. So, es ist nicht geil, wenn du quasi aus dem Krieg kommst und du weißt, na, es ist irgendwie alles nicht ganz so richtig gelaufen. Und ich bin mir sicher, das wird jetzt kein Krieg werden, wo nachher dann irgendwie alle sich die Hände geben und sagen, yo, war eine gute Nummer, wie damals vielleicht bei der NS-Zeit das eben war, wo natürlich in aller Schrecklichkeit sich dann, glaube ich, doch die Parteien relativ einig waren, dass das wichtig und richtig war, wie es da abgelaufen ist. Also Alliierte, jetzt meine ich.
Den Krieg
also
dann zu
genau, genau, beenden. Genau, ihn anzufangen und ihn zu beenden. Also beides zu tun, ne? Dass zu sagen, okay, wir müssen da jetzt irgendwie eingreifen. Wir sind uns alle da irgendwie einigermaßen einig als Welt. Wohin es jetzt eigentlich ja ist, die Welt sagt, nee, wir sind uns da ganz und gar nicht einig. Das finden wir richtig, richtig kacke. Und ja, das ist, finde ich, ganz interessant, so einfach so ein bisschen so durchzuspielen im Kopf, ne? Was, wie würde man sich in der Situation, weil du eben Empathie gesagt hast, ne, als Soldat, als Land und so, wie verrückt, was da alles passieren muss mit einem, dass man in solche Situationen so handelt, ne? Das ist crazy.
Ja, das wird ja auch ganz häufig jetzt Nachrichten auch aufgeführt, also nach dem Motto, die Moral der Truppen. Die Moral der russischen Truppen wird ja ganz häufig, ich kann es nicht bewerten, aber wird ganz häufig auch gesagt, dass die komplett gegen Null geht. Also das ist halt sowieso von Grund auf kein großes Verständnis wohl da, warum überhaupt gerade das passiert, was eben passiert. Warum müssen wir jetzt eben in die Ukraine? Es gibt ja keine gute Begründung dafür. Es gibt ja nicht, es gibt nichts außer irgendwelche
dieses fake gebrochene Wort, whatever, ja.
Ja, so Storylines von wegen, ja, da sind blöde, da sind Nazis, die müssen wir
bekämpfen. Ach so, das auch, ja, ja, genau.
Ja, aber auch das, ne, das ist das Erste, was fällt. Und das ich kann mir nicht, also stell dir mal vor, du sitzt da in einem Panzer mit 3-4 Kameraden und du redest mit denen, so wie wir uns jetzt gerade halten. Ja, ey Gott, was machen wir hier? Ja. Also, oder wirst du wahrscheinlich Angst haben, dass irgendwer, der dir höher gestellt ist, das hört, weil
Deserteur wird verpetzen,
ja, genau. Der erschießt dich sofort. Irgendwas. Aber ich glaube, das ist so ein, also jetzt meine naive Analyse wäre, also du siehst es ja auch teilweise, das sind junge Leute, die sind 20 Jahre alt. Das meine ich vorhin aus diesen Videos, wo die Leute halt so sagen müssen, wie alt sie sind, woher sie kommen und so weiter. Die meisten, die ich gesehen habe, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von irgendwas, das sind Leute, die sind 2003, 2002 geboren. Die sind 18, 19. Stell dir mal vor 10 Jahren.
Wie ein Lappen, ey.
Ja. Komplett. So, aber du kommst da an, du hast keinen Peil vor der Welt, du hast gerade so einen Sackhaar, du weißt nicht, was in der Welt abgeht, du kommst da an, hast ein Gewehr, sitzt in einem Panzer und das heißt, ja, er schießt die da hinten. Hm. Hä? Mhm. Wie? So, und ich glaube, wen soll es wundern, dass man eben für, es gibt keine Rechtfertigung dafür, du hast keinen Plan, warum du da bist, du bist wahrscheinlich aus Angst da. Es wird auch diejenigen geben, die geil sind auf Krieg.
Ja,
die
genau, gibt's immer. Das meine ich, du hast die ganze Range, genau.
Ja, aber ich glaube, das Gros, das würde auch passen zu der eben zu der Aussage, die Moral der Truppen ist nicht existent. Ja, woher auch? Mhm. So, und auf der anderen Seite hast du eben die anderen, die Ukrainer, die ja sagen, hey, fuck man, was soll
das? Wir haben Scheiße? Moral am Anschlag, so, ne? Genau, wir müssen.
Wo natürlich auch es extrem hilft, wenn prominente Leute, Präsident, andere Berühmtheiten, andere Regierungschefs sagen, hey, wir bleiben bis hier, wir kämpfen das jetzt aus. Natürlich ist das, was das für ein Feeling sein muss, das ist ein ganz anderes als von der Angreiferseite, die sagt, hey, wir wissen gar nicht, warum wir angreifen. Und das sind teilweise, ich hatte vielleicht mit der aus Kiew, hatte ich mal ein Date oder was auch immer. Mhm. Wie häufig hörst du es? Ja, ich wollte eigentlich umziehen, entweder von der Ukraine raus oder andersrum, weil die sich daten.
Ja.
Wie krank wäre das denn? Stell dir vor, du greifst deine Ex-Freundin an.
Ja, ich weiß,
was du oder meinst. Oder deine zukünftige Freundin. Ja. Anders. Oder wie auch immer. Egal, wie du es drehst, ist es einfach komplett absurd.
Ja.
Ist einfach, Also ich kann mir nicht vorstellen, und ich glaube, dass die Zeit spielt ja komplett gegen diesen Krieg im Sinne von, also absolut. Alles, was Putin gerade macht, ist, wahrscheinlich dachte er sich, das ist auch Hardcore-Spekulation, aber wahrscheinlich dachte er sich, ich gehe da rein, 3 Tage Krieg maximal, danach ist die Regierung gestürzt, ich setze da irgendwen hin, der die NATO doof findet.
Der klassische Marionettenstaat, ne? Das ist der Begriff, der so ein bisschen durch,
wie
Weißrussland so wohl, ich habe keine Ahnung von Weißrussland, aber ja.
Dann ist das Thema durch, dann dauert es 3 Monate, dann sind die Sanktionen vergessen, weil alle brauchen unser Gas und ich kann einfach weitermachen wie bisher.
Genau.
So, und jetzt merkt er,
so Krim-Style so ein bisschen.
Genau. Jetzt merkt er, okay, meine Eigentruppen kriegen es nicht hin, wollen nicht, ich muss sogar Tschetschenen irgendwie ranholen, so. Mhm. Die wahrscheinlich alle Bock haben, also auch da eine Pauschalisierung ist nicht immer wahr, aber die wahrscheinlich auch viele von denen auch sagen, ja, habe ich eher Bock drauf oder habe kein Hemmnis, wie auch immer, wie es so behauptet wird.
Mhm.
Und jetzt, weiß ich nicht, was will er tun? Wenn die Sanktionen greifen, tut's weh, die Wahrscheinlichkeit, dass es von innen heraus irgendwie kippt, es wird immer größer von Tag zu Tag. Jeder Tag, der vergeht, also ich kann total nachvollziehen, dass die Ukraine sagt, hey, wir kämpfen das jetzt aus. Weil alles andere.
Die haben ja eh keine Wahl. Also als Land hast du ja eh keine andere Wahl.
Ja, gut, du könntest sagen, wir kapitulieren. Ich als
Präsident
mich kurz erschießen und mach das Ding. So, wäre eine Option.
Wäre eine Option, das stimmt. Ja.
Ja. Es ist
verrückt. Es ist völlig absurd. Vor allem, genau, wenn man so von außen da so drüber spricht und so, ne, wenn du. Ja, es ist super absurd. Spannend finde ich, also was heißt spannend, ne? Spannend ist immer, klingt so positiv, aber spannend kann ja auch im negativen Sinne gemeint sein. Also interessant finde ich, wie es weitergehen wird, in die Richtung, wie du gesagt hast, ne? Weil ich könnte mir das wirklich auch gut vorstellen, dass das Narrativ Sinn macht. Also ich gehe da schnell rein, der Westen hat eh nicht die Eier, so, ne? Die haben das NATO-Staat noch nicht, was wollen die machen? Also, so wie es eigentlich ja gerade auch so ein bisschen abläuft vom Westen her, so, ne? Klar, werfen die ein bisschen mit Geld und Waffen auf die Leute, so, das ist ja schon ganz nett. Aber ich vermute, das passt ganz gut. Nur ich könnte mir gut vorstellen, dass das eben unterschätzt wurde, wie schnell das jetzt in der Ukraine laufen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das alles länger dauert als geplant. Und dann ist eben die Frage, wie lang hält das und was sind die nächsten Schritte, so nach dem Motto. Und das ist das, was mir nochmal wieder so ein bisschen einzufangen, was mir so ein bisschen Sorge bereitet in der Form. Also jetzt nicht mir persönlich, sondern weltpolitisch Sorge bereitet. Was ist dann wieder die Antwort? Eigentlich ist ja so nach dem Motto, gibt es noch einen Weg zurück? So, kann man jetzt einfach als Russland sagen, ja, Leute, war eine schwierige Nummer, wir geben das zu, wir gehen wieder. Mhm. Peace out, A-Town. So. Oder irgendwie in meinem Kopf gibt es diese Option nicht mehr, vor allem nicht bei so da, bei so Typ Menschen. Bei uns beiden, so Lappentypen, gäbe es das wahrscheinlich, zu sagen, ja,
nicht für dich,
nee, aber war eine schlechte Idee, ich bin mal wieder raus hier, können wir uns wieder vertragen so. Aber ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass die russische Regierung als Typ anders tickt.
Meinst du Putin?
Ja, genau, die Frage, genau, ich frage mich immer so ein bisschen, ob dahinter nicht doch noch auch Leute stehen, mit denen er gemeint, also ich vermute, das ist nicht alles nur er, sondern es ist ja irgendwie sein Stab in irgendeiner Form, ja, vielleicht. Aber
also
natürlich
ist ganz so Einwurf, also das ist jetzt vielleicht auch irgendwie naiv oder so, aber alles, was ich gesehen habe, deutet darauf hin, dass der einfach alle um sich herum bei den Eiern hat.
Wie die Minister quasi auch dann mal ihm widersprechen, dann sagt er nein und die Minister sagen so, ja, okay. So,
ja, ne? Also, ja, ich glaube, er hat einfach alle an den Eiern und keiner von, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den geil finden.
Ja.
Kann ich nicht. Also, beim besten Willen nicht, weil wenn jemand so ist wie er, da kannst du den nicht cool finden.
Auf der aber es war wie bei Trump damals so ein bisschen ja auch, wo man dachte, das kann man nicht ernst nehmen irgendwie so.
Ja, aber jemand, der deine Familie wahrscheinlich bedroht und dein eigenes Leben,
den
wirst du irgendwann mal kacke finden. So, ich hoffe, dass es so ist, dass alle den kacke finden und dass eigentlich jeder auf seine Gelegenheit wartet irgendwie, dass das Thema vorbei ist. So, und aber gut, das weiß man nie so richtig.
Ja, richtig, absolut. Nur, genau, und meine Sorge ist dann, wenn dann jemand sagen, wir sagen wir Putin, wenn der was ist, wenn es jetzt quasi länger dauert als erwartet, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass die Antwort halt mehr Brutalität ist. So nach dem Motto, ich muss irgendwie weitermachen, ich kann nicht mehr zurück, was kann ich tun? So, mehr Brutalität. Und das ist halt so ein Szenario, das ich noch ein bisschen erschreckend finde, weil dann ist eben die Frage, also ne, so wenn jetzt die Spetsnaz-Teams und keine Ahnung was, wenn die wirklich den ukrainischen Präsidenten jetzt erwischen, so ungefähr, ne, dann könnte es nochmal alles relativ schnell gehen, dass dann doch alles fällt und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber angenommen, das zieht sich weiter so ein bisschen. So, dann mehr Brutalität kommt dann irgendwie so, geht's dann, weil wen interessiert dann noch die Genfer Konvention, geht's dann irgendwie Richtung Giftgase, whatever. Brechen wir dann wieder alle Regeln so, hey, cool, wir wären weiter, aber sind wir vielleicht nicht. Und dann ist eben die Frage, was macht der Westen dann so? Ne? Ist dann noch so dieses, ja, wir haben unsere NATO-Grenze genau hier. Und solange du da nicht drüber gehst, ist alles egal. Ja. So, und oder ist es dann so, dass man dann sagt, oder wann ist der Punkt, wo dann die NATO sagt, ja, Leute, sorry, aber das geht jetzt irgendwie auch nicht mehr. Jetzt müssen wir dann doch irgendwie was tun. So. Und das könnte ich mir halt vorstellen. Das finde ich nicht so ein unrealistisches Szenario, so nach dem Motto, sich vorzustellen, es wird mehr Brutalität kommen und es wird quasi dadurch würde man sich lächerlich machen, wenn man nur sagt, wir liefern noch mal 100 Raketenwerfer mehr. Sondern, weil wahrscheinlich auch Polen und wenn ich jetzt besser in Erdkunde wäre, wüsste ich, welche Länder noch alle so
sehr nah dran sind. Estland,
Lettland, alle sehr nah dran. Stimmt. Und Litauen und Polen sind ja auch beide eigentlich quasi schon so weit, dass sie sagen, ja Leute, wir haben auch Bock hier mehr zu tun, als nur zuzugucken. So, weil die ja wissen, dass sie im Zweifel die Nächsten sind, wenn sie Pech haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es dadurch dazu kommt, dass die anderen NATO-Staaten quasi mit reinziehen in irgendeiner Form. Gar nicht negativ gemeint, sondern einfach, weil man sagt, ja, als NATO sagt man dann, ja gut, warum sollte er jetzt stoppen? Wer sagt, dass es nicht nach Polen direkt weitergeht? So. Und deswegen müssen wir jetzt was tun, bevor wir erstmal das Chaos in Polen haben und dann sagen, oh, wir reagieren jetzt mal. Das ist noch so ein Szenario, das mir, wie gesagt, ich selber bin tatsächlich irgendwie nicht so besorgt und nicht so, hab nicht so viel Angst vor jetzt dem großen Weltkrieg, aber weil ich dann doch glaube, dass wir als Deutschland, also jetzt nur ganz, jetzt mein ganz persönliches Wohl geht, das sehe ich nicht so gefährdet, was nicht heißen soll, dass ich das weltpolitisch total schlimm finde und so weiter und so fort. Nur deswegen habe ich jetzt persönlich nicht so diese riesige Angst, das ist das, was ich mir halt vorstellen könnte, was einfach weiter die Situation einfach immer ungeiler macht und immer weiter weg von der Utopie, die wir mal irgendwann hier immer wieder so ein bisschen stricken in alle Richtungen im Sinne von, hey, alle im einzelnen Boot, aber gemeinsam oder warum haben wir überhaupt noch Grenzen? Warum brauchen wir überhaupt so SWIFT-Abkommen? Warum haben wir nicht eine Währung und keine Ahnung, diese ganzen utopischen Gymnasiasten-Ideen, sage ich mal, die dann immer weiter in den Hintergrund rücken und das ist so, das mich so hart nervt an der ganzen Sache. So, also, sorry, das klingt völlig falsch, das klingt so, als fände ich es nicht schlimm, dass Menschen sterben, aber du weißt genau, ich hoffe, das ist klar, was ich damit meine, ne? Dass natürlich die Sache an sich total dramatisch und schrecklich ist, aber wenn man das noch eine Ebene weiterdenkt, finde ich das eben auch total schlimm, dass wir quasi wieder in eine Zeit gehen und jetzt nicht auf einmal im nächsten Jahr sagen, Ja, das ist nie passiert, sondern dann wird wieder ewig lang wird darüber berichtet. Mhm. Ah, Russland, der Westen, was passiert jetzt? Was wird China machen? Oh, der böse, die bösen Chinesen dann auf einmal wieder, wo man so denkt, ach, sind wir nicht aus diesen Geschichten eigentlich raus? Der böse Russe, der böse Chinese, whatever. Und jetzt katapultiert sich Russland selber wieder dahin, wo sie in meinem Kopf eigentlich nie existiert haben. Aber wahrscheinlich in den Leuten, die im Kalten Krieg das mitbekommen haben, irgendwie schon so im Kopf hatten. Und das finde ich irgendwie blöd, dass wir jetzt neue Generation quasi auch so prägen, dass sie wissen, okay, Russland hat einfach eine richtig, richtig miese Aktion gebracht. Vielleicht, um das nochmal einmal ins Positive zu wenden, vielleicht wäre die Narrative dann auch irgendwann so, Putin hat was richtig, richtig Dummes gemacht und sobald er nicht da mehr da ist, ist es dann so, ein cooler Typ kommt an die Macht und dann so, okay, wir bauen Russland neu auf, wir vergessen Putin und auf einmal ist alles cool. Das wäre natürlich schön, wenn sowas irgendwie passieren würde. Aber ja, meine Sorge ist, wir haben wieder dieses, der böse Russe und der böse Osten, sowas halt in meinem Kopf nie existiert hat, weil ich es nie mitbekommen habe.
Ja. Ganz ehrlich, wenn meine Hoffnung ist, meine Hoffnung ist, dass sich das so ein bisschen deeskaliert irgendwie. Aber ich kann mir leider nicht vorstellen, wie.
Ich wollte gerade sagen, die Hoffnung habe ich natürlich auch. Ja.
Weil im Grunde genommen, also ich habe auch drüber nachgedacht, dass es wieder, man spekuliert eigentlich. Und eigentlich ist eigentlich finde ich es nicht geil, weil andere Leute darüber spekulieren. Aber,
ich habe es gerade bei mir selbst auch gemerkt. Man fühlt sich unwohl dabei, das zu sagen.
Ja. Aber gleichzeitig, und das ist meine eigene Rechtfertigung, warum ich es dann doch mache, ist es, um selbst nicht in Panik zu verfallen. Ja. Und eben nicht auch selber irgendwie, also was du ja nicht willst, ist, dass in so einer hitzigen Situation man den Überblick verliert und anfängt selber und Hysterie ausbricht. Das willst du eigentlich am wenigsten bei den handelnden Akteuren. Also du willst nicht, dass Putin gerade gleich durchdreht. Du willst genauso wenig, dass der ukrainische Präsident irgendwie auf einmal durchdreht und irgendwas, also
was Falsches twittert.
Ich kann mir nicht mal was vorstellen, aber
du willst öffentliche Hinrichtung russischer Soldaten. So.
Ja, irgendwas, du willst nicht, dass irgendwer irgendwas macht, wo es auf einmal dann heißt, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. So.
Ja.
Und das gilt genauso für die deutsche Regierung und alle auf dieser Welt. Du willst eigentlich, dass alle einen coolen Kopf bewahren und versuchen zu deeskalieren. So, das ist dein Wunsch. Und deswegen, um selber den Versuch zu starten, so sich selbst auch mal runterzubringen, seine eigenen Gedanken zu sortieren, hilft es für mich persönlich dann auch zu sagen, was kann ich mir vorstellen, was könnte passieren. Und nicht, weil ich sage, ich will diese Faszinationsgeilheit irgendwie reiten und das jetzt irgendwie lostreten, sondern eher, was kann ich mir selber vorstellen und worauf kann ich mich mental einstellen? So, einfach nur Szenarienanalyse, Szenarienentwicklung im Kopf. Ne? Und das ist,
was man ja immer so macht, ne? Was wir ja immer machen, wenn man ein wichtiges Gespräch im Beruf hat. Was, ne? Aber da haben wir schon immer drüber gesprochen in unserem Leben, so dass man nach dem Motto, studieren, Szenarien, was passiert, wenn ich das studiere und so, was man ja eigentlich immer macht, ne? Nur das halt ausgesprochen. Und halt leider leiden Menschen darunter, das ist natürlich total kacke, aber das muss man eben bei diesen Gedankengängen, sind das natürlich Teil davon, aber keines dieser Szenarien soll das irgendwie abwerten, was passiert so.
Ja. Und da war jetzt meine Hoffnung irgendwie in einem dieser Szenarien, dass wenn die Story in Russland ist, die staatlich gesponnene Story für eben die Bevölkerung ist, naja, die armen Leute in der Ukraine, die werden gerade von Tyrannen quasi festgehalten, es gibt werden Leute umgebracht, es sind Nazis da und so weiter. Wenn das die Storyline ist, dann kannst du zu einem gewissen Grad sagen, ja gut, ich gehe da rein und schmeiß Bomben auf die Stadt und zerbomb halt alles. Aber irgendwann war es auch der Punkt, wo du sagst, naja, aber was hast du denn jetzt erreicht? Also du hast quasi vielleicht mehr Menschen umgebracht als die Nazis. Nach deiner Geschichte.
Ja, genau.
Und deswegen, meine Hoffnung ist, dass eben diese Eskalation und die Nutzung von irgendwelchen Waffen, die eigentlich gegen jegliche Konvention sprechen, dass der Schritt eigentlich nie erreicht wird, hoffentlich, weil eben deine Storyline dann bricht, die du intern ja verkauft hast. So, das heißt, das ist meine Hoffnung, dass es eben so fair ein Krieg auch sein kann, so fair bleibt und es eben nicht diese Grenze überschritten wird.
Was dafür sprechen würde, ist ja auch so ein bisschen, wie gesagt, es ist immer ganz schwer, das russische Volk sich vorzustellen, weil es einfach unendlich viele Menschen sind, so, ne? Und es ist natürlich so blöd, so pauschal darüber zu reden, aber was wir auch bei uns hier mitbekommen haben, in Irak und Iran, wenn dann auf einmal ein Drohnenangriff war, also erstens über Drohnen generell wurde geredet, so nach dem Motto, ist das geil, wenn dann jemand irgendwie in Amerika sitzt und da irgendwie anonym irgendwelche Leute tötet, so. Wenn dann auf einmal eine Rakete irgendwie, wenn dann da auch Zivilisten erwischt werden, auf einmal wird die ganze Sache sehr in Frage gestellt und du hast ein sehr kritisches Volk, die sagen, ey Leute, ist es noch cool, was da quasi passiert. Und wenn man das nur so ein bisschen auch dem russischen Volk quasi unterstellt, plus das, was du eben gesagt hast, diese Informationsflut, die ja gerade auch herrscht im Internet, dann kann natürlich was passieren. Ne? Dann kann natürlich dann Umdenken herrschen. Ja.
Ja. Aber wie gesagt, das ist so das Szenario, wo ich hoffe, dass einfach dass es nicht schlimmer wird.
Ja.
Und das wäre, glaube ich, schon ein sehr positives Szenario leider, weil es kann halt, das ist halt das Schlimme an Kriegen. Ne? Es kann halt jederzeit, wie du gesagt hast, es soll nur eine Rakete kurz über die Grenze fliegen und schon sagt Polen, we are in. Und dann sagt der Rest, okay, fuck, jetzt geht's los. So, das heißt, ich hoffe einfach sehr, dass das nicht passiert. Ich hoffe einfach, dass irgendwie es nicht eskaliert. Mir fehlt nur leider wirklich die Fantasie für irgendeine Storyline, die für Putin passt, in der er sich wieder zurückziehen kann, okay, nach dem Motto, hey, habt ihr Pech gehabt, ich wollte euch retten, ihr wolltet ja nicht, ist mir jetzt egal, dann überlasse ich euch euer eigenes Schicksal, ich bin jetzt raus, Putin out. Das sehe ich einfach nicht, es wäre halt irgendwie das Beste, was vielleicht noch passieren kann, das ist auch meine andere Hoffnung, ein anderes Szenario ist, dass es wird ja die ganze Zeit behauptet von beiden Seiten, Zelensky und ist er so? Keine Ahnung, ich bin so schlecht mit Namen. Aber auch Putin, wir wollten ja reden, aber die andere Partei will nicht.
Genau.
Und dass sie sich vielleicht dann doch irgendwo treffen, auf neutralem Boden, und das ausverhandeln. Wahrscheinlichkeit 0, irgendwas. Aber dass irgendwas passiert, wo man sagt, okay, man hat sich zusammengesetzt, irgendwie beide können irgendwie, also Putin kann irgendwie zurückgehen und sagen, ja, hier, ich hab's irgendwie geklärt, ich bin der Geilste, so. Weil ich glaube, der braucht das. Ich glaube, der kann jetzt nicht irgendwie einen Schritt machen und sagen, ich hab's irgendwie verkackt, so. Das funktioniert nicht, weil meine Hoffnung wäre, dass es halt eben entweder die diplomatische Lösung ist oder halt sowas wie, ja, okay, wenn ihr nicht wollt, so, wir werden jetzt nicht noch mehr Blut vergießen, so, wollten euch retten, aber dann habt ihr halt Pech gehabt, so. Aber auch das leider unwahrscheinlich, aber irgendwie, man weiß ja nie,
wir lagen schon viel mit irgendwelchen Voraussagen falsch, ne, ging es um Corona, keine Ahnung, was, manchmal passieren Dinge, wo man denkt, ach krass, das ist natürlich echt cool, dass das läuft, aber nur um das kurz einmal aufzugreifen, die Frage ist jetzt so, wie der ukrainische Präsident sich quasi positioniert hat, auch da ist jetzt die Frage, kann der aus so einem Gespräch rausgehen und sagen, jo, wir haben uns jetzt geeinigt, die gehen jetzt wieder.
Soll er sich
einigen? Also er muss ja irgendwas Großes mitnehmen, so nach dem Motto, dass er sagt, ich habe uns beschützt und wir kriegen noch und so. Und das wird ja niemals, wird Putin da irgendwelche Zugeständnisse machen. Und deswegen, ist dann die Frage, was passiert. Ich könnte mir, also was man sich noch vorstellen könnte, ist ja so ein bisschen, das sage ich mal, so der große Bruder Westen, der Ukraine so ein bisschen dann sagt, ey, hier, so, wir müssen jetzt hier damit zufrieden sein, wir chillen jetzt hier. Und dann China irgendwie sagt, ja, hier Russland, ganz ehrlich, langsam reicht's, wir helfen euch nicht aus der Scheiße raus, so ungefähr. Hört mal auf, und das dann so beide großen Brüder, könnte man vielleicht sagen, dann so sagen, ja, lass das mal, Kinder. Und beide wissen so, ja, scheiße, ohne den hinter mir wird das schwierig, so in irgendeiner Form. Aber keine Ahnung, also es ist schwer, sich vorzustellen, was natürlich die effektivste und schnellste Szenario ist natürlich sowas wie, dass halt eben dann in diesem Generalstab, in Putins engstem Kreis, dann wirklich eher in irgendeiner Form gestützt wird, so, ne, hoffentlich auf eine friedliche Art, so, wenn dann, aber, ja, weil das ist, was ich mir auch mal vorstelle, wenn das wirklich so ist, wie es nach außen wirkt, so eine unten Zerrissenheit da drin und so, dass es dann da nicht drei Fehler, weil das sind ja auch alles starke Männer, also wahrscheinlich sind es auch keine Frauen, deswegen sage ich bewusst Männer, so, das sind wahrscheinlich alles irgendwelche starken Männer mit viel Macht, in ihrem Bereich zumindest, dass die dann nicht sagen können, so, jetzt reicht's mal hier, ich schließe dich jetzt mal hier im Badezimmer ein und du kommst erstmal raus, wenn du dich wieder beruhigt hast, und wir gehen jetzt vor die Presse und sagen, Putin ist da hinten im Badezimmer, wir hören mal auf hier mit der Nummer jetzt. So, also so einfach könnte es ja theoretisch irgendwie sein. Die Frage ist das praktisch möglich oder sind dann nicht doch noch zu viele Follower auf seine Seite in irgendeiner Form, in diesem Stab, whatever. So House of Cards mäßig, wo man so denkt, irgendwann, es kippt doch irgendwann. Irgendwann muss es doch klar werden, dass es nicht funktioniert, ja.
Ich glaube auch, dass das, also wenn man jetzt sagen möchte, wer hat Schuld oder wessen Verantwortung ist es jetzt, das Ganze zu beenden, dann ist, glaube ich, kannst du ohne große Zweifel sagen, was in den letzten Tagen passiert ist, der Angriffskrieg, ist ganz klar Entscheidung von Russland, von Putin, wahrscheinlich eher von Putin statt von Russland. Ja. Und diejenigen, die das jetzt beenden können, sind alleine eben die es angefangen haben. So, das heißt, die Entscheidung und die Verantwortung würde ich jetzt einfach komplett darüber schieben und sagen, das ist euer Ding, ihr müsst das jetzt lösen. So, und wenn wir jetzt alle Szenarien durchspinnen und sagen, es wird nicht gut ausgehen, wenn Putin das irgendwie für sich irgendwie handeln muss, dann handelt es für Putin. So, ne, wie du sagst, niemand sagen soll Tod wünschen oder so.
Ja.
Vielleicht habe ich das schon ein paar Mal gemacht, aber im Grunde genommen würde ich das jetzt sagen, sperrt ihn ein, wie du gesagt hast, sperrt ihn in den Knast, sagt, hey, das war's jetzt für dich, du hast genug hier Unheil angerichtet, du bist jetzt raus und man zieht die Truppen zurück, entschuldigt sich, sagt sorry, doof, können nicht sagen, wie sehr uns das leid tut, wir werden euch versuchen, jetzt wie auch immer wieder.
Und das würde ja funktionieren. Ne? Jeder auf der Welt wäre ja froh, wenn dann gesagt wird, hey, ihr habt jetzt einen neuen Chef da und der ist vielleicht ein cooler Typ und der hat Bock, mit uns zu verhandeln. Dann würden ja alle sagen, ey, komm, wir vergessen die Ukraine-Sache so, weil wir wissen, dass das nicht ihr wart, so ungefähr. Ich glaube, also so stelle ich mir
das zumindest vor. Ja, es ist so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo gesagt hat, okay, Hitler ist jetzt weg.
Ja, ja,
genau. So, man hat die Kriegsverbrecher hat man bestraft und da gibt es wahrscheinlich auch einige, die man, so, dann werden die eben ausgetauscht, so Leute, und jetzt weiter. So. Und deswegen nochmal der Punkt vom Anfang, ne? Je mehr die Leute mitbekommen vor Ort, auch in Russland, was wirklich abgeht und nicht nur was Staatsfernsehen so sagt, desto eher, glaube ich, wird es wahrscheinlicher, dass das irgendwie ein Szenario ist, was eintreten kann. Und es wäre das Einzige, was irgendwie, weiß ich nicht, wo es einfach sagt, okay, jetzt wir haben aufgehört und zurück zu Kooperation und Weltgemeinschaft und weg von ich gegen den Rest der Welt. Und keine Ahnung, vielleicht passiert's ja.
Ja, wo du gerade noch Staatsfernsehen gesagt hast, finde ich auch total wahnsinnig. Wenn man das dann mal kurz, das ist vielleicht jetzt so ein kleiner Bogen, den man schlägt, aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir hier in Deutschland ja auch Menschen haben, die irgendwelche Querdenker-Spaziergänge machen und dann sagen, ne, wir haben hier deutsche GmbH und keine Ahnung was für Kram und wir werden hier kontrolliert und die Medien sind alle gesteuert und so. Wenn man sich vorstellt, Leute, merkt ihr, was ihr alles mitbekommen dürft und was ihr alles so, wozu ihr Zugang quasi habt und guckt mal, wie das wirklich aussehen kann, wenn es nur noch Staatsfernsehen gibt, weil alles andere abgeschaltet ist, weil Zugänge gesperrt werden für irgendwelche Seiten und so weiter und so fort. Ja. Das ist diese Diktatur, vor der ihr gerade immer Angst habt, dass sie hier quasi existiert gerade. Ist halt auch, ne, also ich finde, da sieht man so ganz extrem, was eben alles möglich ist an Sperrung, an Zensur und so weiter und so fort, wo man dann halt eben auch merkt, wie weit wir davon irgendwie weg sind. Ne?
Ich wollte gerade sagen, es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht das eine Land, wo nur Staatsfernsehen herrscht, nur Propaganda. Und es gibt genauso wenig das andere
Extrem. Nordkorea.
Ja, aber
auch da hast du wahrscheinlich, aber keine Ahnung.
Ja, aber es gibt nie 100%, 0%. So.
Ja.
Und ich finde, genau wie du richtig sagst, so, wenn wir irgendwo bei vielleicht 3-4% rumhängen, wo du sagst, okay, vielleicht gibt es da irgendwie Interessen, die irgendwie was steuern, aber eher wahrscheinlich monetär bedingt, so nach dem Motto, dann gibt es irgendwie, aber gibt es so viele andere Stimmen, es gibt so viele Menschen, die frei irgendwie irgendwas kundtun können auf TikTok, auf Instagram, auf dem Bot, im Podcast und so weiter, dass wir wahrscheinlich bei 0,1% gerade sind, während andere Staaten bei 99% sind. Und ich glaube, ne, dieses Extrem ist genau das, was du ja beschrieben hast. Und da kann man sich auch nur glücklich schätzen, dass man eben hier demonstrieren gehen darf, ohne dass man mitgenommen wird und dann in einer Zelle landet, wo man.
Ja, exakt.
Eine
Sache fällt mir gerade noch ein. Spannend finde ich noch den Punkt mit, hast du das mit Anonymous und so mitbekommen? So dieses Hacker-Kram?
Ja.
Ist dann auch, fand ich jetzt auch ganz interessant, so zumindest nur so am Rande irgendwie mitzubekommen. Dass auch da gefühlt, weil vorher wurde immer so ein bisschen Bild auch gezeichnet, so, ne, es gibt da dieser Informationskrieg, der schon seit Jahren herrscht und so weiter und so fort. Und ob das jetzt alles so stimmen mag oder nicht, whatever. Aber dass auf jeden Fall sich jetzt auch weil wir reden viel über Waffenlieferungen, über finanzielle Sanktionen und so weiter, ist das ja auch noch ein spannender Punkt, wenn den Menschen in Russland das digitale Leben so ätzend wie nur möglich quasi gemacht wird. Oder es werden halt, ne, was ja, glaube ich, irgendwelche Passwörter vom Verteidigungsministerium geleakt werden in irgendeiner Form aus Russland und so, kann das natürlich auch nochmal ein Weg sein, der sehr unangenehm sein kann und ist und der auf einmal ganz neue Probleme aufmacht, weil wir kennen das so schon, Cybersecurity und so ist so schon immer ein wichtiges Thema, nur jetzt stell dir vor, alle Ressourcen sind auf Krieg gemünzt und alle sind da mit ihrem Kopf und dann hast du wahrscheinlich nicht die Muße und die Ruhe zu sagen, gut, wir müssen jetzt gucken, dass alle unsere digitalen Assets und so, keine Ahnung was hier, safe sind, Oder zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt sagen, wir sperren den und den Zugang auf die und die Websites hier und dann kommt irgendwer von außen und sagt, ja, nö, wir machen den wieder an. So einfach ist es natürlich nicht, so, ja, ne, aber in einer gewissen Form, dass dann so Gegenpropaganda aus der anderen Sicht gemacht werden kann, kann was Cooles sein, kann natürlich aber auch dafür sorgen, dass das Volk sagt, ja, jetzt greifen die von außen auch noch hier ein und keine Ahnung, ist das cool, aber ist zumindest, finde ich, noch ein spannender Faktor, der so nebenher läuft, dieser digitale Krieg. Den wir jetzt gerade noch gar nicht so angesprochen haben, der irgendwie auch läuft. Finde ich auch ganz, ganz spannend, wie viel Macht dann auf einmal in Händen von Menschen ist, die vielleicht nichts Gutes, vielleicht mal was Gutes, manchmal was Gutes, manchmal was Schlechtes im Schilde führen, man weiß es nicht so genau.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt nochmal diese große Unbekannte, dass man weiß nicht, wer gerade was, mit wem, warum. Genauso wie Anonymous halt einfach so ist.
Ja.
Man weiß nicht, wer, also gibt es das überhaupt? Ist das einfach nur.
Klaut sich
da jemand so Trophäen und sagt, hey, das hab ich gemacht? Also, es ist super schwierig und du weißt ja auch nicht, wer gerade wen versucht, in welcher Form irgendwie gerade. Also, es ist auf einmal so, alle Allianzen, die so in der physischen Welt so sichtbar sind und so einfach zuzuordnen sind, sind plötzlich in dieser Welt so, I don't know.
Ja, absolut. So,
VPN lässt grüßen, ne? Und Proxys und auf einmal denkst du dir so, hä? Warte mal, wird's da gerade, also. Es gab ja auch Gerüchte von wegen, ja, dieses angebliche Einstürzen da von irgendwelchen Webseiten war so Eigenregie, so nach dem Motto,
ja.
Und da kommt wieder diese Moment,
genau. Denkst
du, ja, ich habe keine Ahnung, wer weiß.
Richtig.
Keine Ahnung, was ich glauben soll. Und,
ja. Ich glaube, es war einer der berühmtesten Leaks, / Fake Leaks, / I don't know, so, also eine der so umstrittene Nachrichten war doch, also das habe ich auch über Twitter gesehen, weil es auch irgendwie eine große Runde gemacht hat, so nach dem Motto, post es überall für die Moral und dann drunter Kommentare, also kurz, um das Szenario noch kurz aufzufügen, irgendwie so eine Nachricht, so ein Thread über irgendwie 5, 6 Tweets, hast du 100% auch gesehen, von irgendeinem ex-tschetschenischen Generalrecht, irgendwie jemand, der mit Putin oder whatever, der erst in der Ukraine gelebt hat, dann da irgendwie, keine Ahnung, ist, der gesagt hat, Leute, ganz einfach, der Plan von Putin ist so, dass der Krieg kostet 20 Milliarden am Tag, das und das ist das passiert, wenn ihr so lange durchhaltet, dann wird das alles gar kein Problem, ihr müsst nur lange Stand halten, weil dann geht das Öl aus, diese Reserven funktionieren nicht mehr und der angeblich so ganz viel Plan, russischen Plan geleakt hat, was auf einmal dann überall so gespreadet wurde und dann kommen so Leute runter und sagen so, ja, der war 2000, also irgendwie vor 3 Jahren hat er mal ganz schwierige pro- oder anti-russische Propaganda gemacht. Der ist dafür bekannt, dass er irgendwie ganz viel anti-Russland postet und so weiter und so fort. Und ich so, und du kannst dann auch manche Sachen eben nicht lesen, weil kyrillisch und so. Und da merkt man auch, da muss man eben aufpassen, wie schnell man dann eben als jemand, der auch zu gewissen Informationen keinen Zugang hat, weil er es einfach nicht lesen kann und vielleicht dann die Übersetzung nicht jetzt immer betätigt, dass man aufpassen muss, was man dann eben so glaubt und was nicht. Und dann auch immer sich die Frage stellen, was ändert für mich jetzt diese Informationen? Also ich glaube, so, um das jetzt ein bisschen zum Ende zu bringen. Ich glaube, um einem selber zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun, dass es mir gut geht? Und was kann ich vielleicht tun, um doch auch das Gefühl zu haben, ich tue irgendetwas für die Ukraine oder so, was auch immer. Gibt es, glaube ich, verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Es gibt Spendenlinks, es gibt Bitcoin-Spendenlinks, es gibt alles Mögliche, was es irgendwie gibt. Es gibt Demonstrationen, es gibt die Kleinigkeiten wie Solidarität bekunden, es gibt Seiten, wo Flüchtlingen quasi Unterkünften angeboten wird. Ja. Es gibt ganz viele Sachen, wenn man jetzt gerade das Internet aufmacht, gibt es 1000 Möglichkeiten, um das Gefühl zu bekommen, was Gutes zu tun und es vielleicht auch zu tun, im Ernstfall, in irgendeiner Form so. Ne? Aber genauso muss man, glaube ich, dabei eben auf das eigene Wohl so ein bisschen achten, weil das habe ich jetzt für mich einigermaßen gut hinbekommen, so habe ich das Gefühl, aber kriege auch im Umkreis eben mit, dass vielen das sehr, 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 sehr nahe geht. Und die Frage ist, wem ist geholfen, wenn es dir jetzt einfach richtig grottenschlecht geht? Es soll nicht ein Plädoyer dafür sein, stumpf emotional alles ab, sondern aber irgendwann muss man auch den Punkt überwinden, zu sagen, so, ich bin jetzt seit einer Woche hier in Trauer gefühlt. Ich muss jetzt gucken, dass mein Umfeld und ich wieder irgendwie dafür sorgen kann, dass ich mich irgendwie glücklich mache, dass ich mich ablenke und so weiter und so fort. Irgendwann ist diese Phase dieses Reingrabens, muss man, glaube ich, auch zwischendurch mal gucken, okay, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren und denk mal drüber nach, was vielleicht bei mir auch ganz schön ist gerade. Und da muss man, glaube ich, auf die eigene Gesundheit auch mal so ein bisschen achten. Weil ich glaube, man neigt dann schnell dazu, was ja auch völlig verständlich ist, so zu gerade wenn man so ein bisschen empathisch ist, dann sich da sehr viel mitzufühlen. Vielleicht hat man ja sogar Leute wie ne, jetzt in dem Fall Leute, die man da kennt und so, aber auch denen bringt es nichts, wenn ich 24 Stunden quasi die ganze Zeit irgendwie auf Aktualisieren warte, sondern ich muss halt gucken, wie kann ich da für die da sein? Kann ich denen was Gutes tun? Ich antworte, wenn sie schreiben. Ich kann mal nachhören, wie es den Leuten geht. Aber denen ist auch nicht geholfen, wenn dein Leben hier den Bach runtergeht. Also jetzt nicht dein, im Sinne von dein, sondern so, ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, auch auf die eigene, auf den eigenen Verstand dann so ein bisschen zu achten und auf den eigene Gesundheit so ein bisschen. Ja. Soll nicht heißen, dass jetzt alle großer Karneval feiern gehen sollen, aber das muss man auch für sich selbst entscheiden. Wenn das der Punkt ist, um einmal zwischendurch abzulenken, who cares, dann macht's halt so.
Ja. Ich glaube, 100%. Ich glaube, wenn man für sich eben sagt, hey, mir ist das wichtig, da irgendwas zu tun, dann hast du ja eigentlich die Punkte aufgezählt, die man tun kann. Hm. Von zeigt Solidarität, spendet, geht auf die Straße, was auch immer. Also, oder redet mit Leuten vielleicht, die ihr kennt aus Russland. Redet mit den Leuten, sagt, hey, spread the word und so weiter. Nehmt Leute bei euch auf und so. Wie du wiederhole jetzt einfach nur. Im Grunde genommen genau das. Und vor allem, es hilft ja auch nicht, den Teufel Tag und Nacht an die Wand zu malen, im Sinne der Weltkriegsszenarien, die man sich da so gerne auch mal spinnt. Ne? Und ich glaube, da bin ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen pisst auf die Leute, die da jetzt auch bewusst so, weiß ich nicht, für Likes, für irgendwie einen Hype, da auch das ganze Thema halt in dieses Extrem treiben, weil ich glaube, so, man darf nicht unterschätzen, man kann mit so kleinen Dingen Leuten helfen, indem man Solidarität zeigt. Das hilft enorm, glaube ich, den Menschen, die betroffen sind. Mhm. Wenn man sieht, der Rest der Welt steht hinter mir. Genauso darf man nicht vergessen, was für einen negativen Einfluss man haben kann auf eben den Rest der Welt, der eben das sieht, indem man einfach anfängt, Panik zu verbreiten und irgendwelche Horrorszenarien aufzuzeichnen. Und ich glaube, da muss man sich wirklich fragen, ist das der richtige Zeitpunkt für solche Posts, die wirklich keinerlei konstruktiven Wert haben, außer, hey, ich habe Angst, ich verbreite meine Angst jetzt mit allen und versuche jetzt Panik zu verbreiten. So. Da muss man sich wirklich fragen, so, hey, warte mal, was für eine Verantwortung habe ich als Individuum? Und dann nutzt es doch für was Sinnvolles, statt eben halt diese Panikmache zu betreiben. Das hilft halt keinem.
Ja, und vor allem, wenn man jetzt nur noch einen Schritt so den Leuten unterstellt, dass man, also, es würde mich nicht wundern, möchte ich mal böse gesagt sagen, wenn da auch gerade sich Leute die verrücktesten Sachen in YouTube, Kosmos und keiner was ausdenken, so nach dem Motto, mein Bruder lebt in der Ukraine und irgendwelche Geschichten werden gestrickt, damit man halt krassen Content produzieren kann und solche Sachen. Damit ist halt keinem geholfen, weil das ist eben eine Sache von, ich bereichere mich an irgendwie Elend oder an etwas Schlimmem, was passiert, mit auch noch im Zweifel verbreite dann irgendwelche Lügen. Und ich finde diesen Punkt, den du sagst, so wichtig mit diesem, dass Leute in Panik versetzt werden, das ist immer eines der schlimmsten Dinge, weil was bringt es jetzt, wenn sich hier alle schlecht fühlen oder auch egal auf der Welt, sollte deine Aufgabe sein, dass Menschen sich schlecht fühlen. Wenn du quasi den Anspruch hast, zu informieren in irgendeiner Form, so sage ich mal, irgendwelche Podcasts, die sich damit irgendwie, die voll viel Peil von Politik haben, sich damit auseinandersetzen und so, das aufbereiten, sagen, wir können jetzt hier nichts beschönigen, so ist halt nicht geil, aber wir wollen informieren, ist das was ganz anderes als Leute, die halt hingehen und sagen, ich hab Angst, wo man denkt, ja, kann ich verstehen im Zweifel, ist das fein, aber die Frage ist das ein Post wert, so, ist das, macht das die Welt besser, wenn du jetzt diesen Post quasi abschickst, und das ist, ja, das finde ich auch mal wichtig, weil es so viele Kinder, so viele Jugendliche, so viele Menschen werden von diesen Stimmen aus Social Media beeinflusst. Und wenn die Leute morgens Twitter aufmachen und dann trendet da Weltkrieg, WW3, Ukraine und keine Ahnung was, das macht was mit Menschen. Und das ist auch okay, dass es in gewisser Weise was mit Menschen macht, weil es soll auch Leute betroffen machen in der Form, dass sie sich informieren, dass sie einen Peil haben in gewisser Form. Aber trotzdem muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich einen Weg finden, da gesund durchzukommen.
Ja, auf jeden Fall. Und ne, wie vorhin auch gesagt, es ist ja okay, sich Sachen vorzustellen und Szenarien zu spinnen, aber das sollte auch irgendwo noch irgendeinen Bezug zu irgendwelchen Ereignissen haben. Und jetzt zu sagen, oh, morgen bricht der dritte Weltkrieg aus, einfach so aus dem Nichts, ohne irgendeine kausale Kette irgendwie zu haben mit Argumenten, ist, da hört, glaube ich, so,
nur 15 Sekunden.
Ja, genau. Das ist dann, und genau das, was ich meine. Ne? Und ich glaube, da hilft es auch mehr, mit Menschen zu reden aus seinem Umfeld, statt eben, also ich glaube, wenn man an einen Punkt kommt, und das ist, glaube ich, für alle hilfreich, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, scheiße, ich weiß nicht mehr weiter, dann redet mit Leuten, denen ihr vertraut, und redet mit denen und versucht da mit denen irgendwie die, in Anführungszeichen, Wahrheit aufzudecken. Und ich glaube, irgendwann muss, ich glaube, ne, immer wenn es sich anfühlt, so nach dem Motto, scheiße, ich habe Angst, ich verstehe gar nichts mehr, Das ist ein guter Indikator dafür, dass es jetzt Zeit wird, mit Menschen darüber zu reden und nicht nur TikTok zu gucken und nicht nur Instagram zu browsen.
Ja, so wie wir die ganze Woche eigentlich immer geschrieben haben, so, also seit Donnerstag so geschrieben haben, ja, ich freue mich voll auf Podcasts, so, weil ja, genau. Es war für mich so klar, ey, ich freue mich einfach mit dir darüber zu sprechen, nicht weil es irgendwie, weil das ein total freudiges Thema ist, sondern weil ich weiß, dass mir das gut tut und weil ich das gut finde und weil das der Austausch einfach immer, ja, was sehr Wertvolles irgendwie ist. Und ich glaube, so einen Menschen hat jeder irgendwie in seinem Leben und das kann halt helfen, ja.
Definitiv.
Alrighty. Mein Serientipp und so hebe ich mir für nächste Woche auf. Ich glaube, wir können jetzt hier guten Punkt setzen.
Auf jeden Fall, ja.
Alrighty, dann halt die Ohren steif und ja.
Peace out.
Macht's gut. Peace out.